Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 762. Heute sprechen wir über die Tops und Flops von AEW zu WWE. Für wen hat sich dieser Wechsel gelohnt? Mein Name ist Olaf Deich, ich bin euer Host und bei mir ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Wunderschönen guten Tag und ich bin sehr gespannt, ob wir uns heute einig sein werden oder ob wir heftig diskutieren werden. Vielleicht sowohl als auch.
Ich glaube, es wird so ein Mittelding sein. Wir haben ja so ein ähnliches Thema schon einmal gemacht, nur in die andere Richtung. Das war die Episode 753. Damals habe ich mit David über die Leute gesprochen, die von WWE zu AEW gewechselt sind. Und jetzt inzwischen haben wir ja auch genügend Material, um über einen umgekehrten Podcast sozusagen zu sprechen, von AEW zu WWE zurück. Weil, Markus, das muss man ganz klar sagen, während in der Anfangsphase natürlich ganz klar die Richtung von WWE in Richtung AEW gelautet hat, ist es inzwischen eben so, dass wir auch viele haben, die entweder zurückkommen oder die auch gerne mal schauen wollen, wie ihre Chancen auf der anderen Seite sind, oder?
Ja, ich habe auch so nachgedacht. Ne, AEW gibt es jetzt auch schon wieder 7 Jahre. Ich meine, das ist schon eine heftige Zeit, wenn man überlegt, wie schnell das auch vergangen ist. In diesen 7 Jahren ist wirklich einiges passiert und einige haben halt probiert, bei AEW was zu machen. Teilweise sogar Leute, die von WWE zu AEW gekommen sind, sind wieder zurückgegangen. Und andere haben AEW dann auch als Sprungbrett quasi genutzt, um ihren WWE-Traum wahrzumachen.
Ganz genau. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, über die Tops und Flops. Für wen hat sich der Wechsel gelohnt? Wer hat vielleicht dann auch bei WWE gar nicht mal so wieder den Erfolg gefunden, nachdem man bei AEW raus gewesen ist? Und ich glaube, da können wir auch ganz gut einsteigen, nämlich bei den ganz großen Entlassungen, die wir zuletzt gehabt haben, weil da müssen wir jetzt auch, und da steige ich gleich hier bei ganz vorne im Alphabet ein, bei Aleister Black beginnen. Der ist ja erstmal bei WWE entlassen worden, dann ist er zu AEW gegangen, da war er im House of Black natürlich und ist dann aber Anfang 2025 bei AEW raus gewesen, Vertrag ist ausgelaufen und ist dann im April 2025 wieder bei WWE debütiert und jetzt ganz aktuell, da ist er wieder rausgeschmissen worden, nachdem es auch Story-Pitches wohl gegeben hat in Richtung, ja, einen Aleister Black, den könnte man ja auch in die Story mit Cody und Randy Orton unterbringen. Ist alles nicht passiert. Er hat einen großen Sieg gegen Randy Orton tatsächlich bekommen. Ist jetzt aber schon wieder weg vom Fenster. Also hat sich hier der Wechsel gelohnt oder hat hier vielleicht sogar verbrannte Brücken hinterlassen?
Ja, das ist die Frage, wie er sich dann letztendlich bei AEW verabschiedet hat. Es gab ja da immer auch so die Gerüchte, da weiß man auch nicht, was haben jetzt Leute gestreut, die nicht so mögen, aber es gab immer so Gerüchte, er hat jetzt nicht so gerne verloren und hat das immer ganz gerne argumentiert und hat zum Beispiel im House of Black ganz gerne dann die anderen die Pinfalls gefressen. Das kann stimmen, das kann aber auch übertrieben sein, da will ich auch gar nicht zu viel spekulieren, weil es kommt auch aufs Booking drauf an und so weiter. Aber es war schon so, dass er bei AEW jetzt nicht allzu viel verloren hat. Es war aber so, das ist natürlich schon interessant, dass er bei beiden Promotions immer genau dasselbe Gimmick gehabt hat, hat sich lediglich der Vorname geändert. Und tatsächlich wäre ich auch davon ausgegangen, als er wieder zu WWE zurückging, dass es erstmal besser laufen würde, als es tatsächlich lief. Weil es war ja immer so, er war ja bei NXT damals unter dem Paul Levesque, da hat er sich wirklich gut gemacht, da finde ich. Also hat er einen guten Run gehabt, als der Paul Levesque noch verantwortlich war. Und inzwischen, als er zu WWE zurückgekehrt ist, im April 2025 hat ja der Paul Levesque auch die Kontrolle bei WWE inzwischen übernommen, kreativ zumindest. Und dann, wer hätte ich eigentlich auch gedacht, wenn man den jetzt zurückholt, da hat man wohl eine Idee mit ihm, da hat man einen Plan. Aber der war eigentlich immer so ein bisschen so ein Lückenfüller, habe ich das Gefühl. Ein bisschen hat man dann die Rolle von Karrion Kross ihm gegeben, was auch die Partnerin von ihm betrifft, ne? Aleister Black und Zelina Vega war so eigentlich mehr oder weniger fast das gleiche Gimmick am Ende wie Karrion Kross und Scarlett, die ja auch entlassen wurden und sich mehr erwartet hatten von Paul Levesque, vielleicht eine Parallele. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich war überrascht und er wahrscheinlich auch, dass es überhaupt nicht so gut gelaufen ist im zweiten Run, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Also ich glaube, die wahrscheinlich größte Geschichte war für ihn, also neben dem Sieg, den er gegen Randy Orton davongetragen hat, vielleicht die Story mit Damian Priest, die ja auch über mehrere Wochen und Monate ging, wo dann ja auch Selina mit eingegriffen hat, auch einen Feuerball und all so ein Quatsch.
Das war super, war ein tolles Match auch, dieses Payoff-Match mit dem Feuerball und so weiter.
Genau, das hat auch ein bisschen für einen kleinen Rums gesorgt, aber da konnte man halt nicht dran anschließen. Und deswegen frage ich mich halt eben auch, hat ihm das jetzt wirklich viel gebracht, weil wenn man sich jetzt so die Reaktion anhört, du hast gerade schon angesprochen, dass es da bei AEW schon ein bisschen Backstage-Probleme gegeben hat. Es gibt auch viel Kritik an ihm. Das liegt nicht unbedingt daran, dass er im Ring schlecht wäre. Aber ich habe jetzt gestern oder heute noch in den Podcast von Jim Ross reingehört und der auch gesagt hat, nee, du bist ein toller Wrestler, ne? Und du hast auch Look, aber du entwickelst dich halt nicht weiter. Ja, und du stehst quasi auf der Stelle. Seit 5, 6, 7 Jahren machst du eigentlich dasselbe und bringst keine neue Facette mit rein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was sich wirklich ein Alistair Black ankreiden lassen muss, dass er da vielleicht auch von sich aus nicht in eine andere Richtung geht. Ich meine, ganz ehrlich, der ist natürlich auch von seinem Look her sehr schon von Haus aus quasi so gemacht. Also da, du kannst nicht auf dem, mit dem auf einmal das strahlende Babyface machen. Aber ich glaube, dass du trotzdem mehr Facetten mit dem erzählen kannst. Und ist natürlich jetzt die Frage, hat er da nie Input gegeben? Wollte er das nicht? Ist er vielleicht auch da sehr straight, was seine Charakterentwicklung angeht? Weigert er sich da vielleicht auch? Ich fand es nur jetzt auch auffällig, als er jetzt entlassen worden ist, dass es auch heißt aus den Newsquellen, nee, also AEW ist erstmal skeptisch und man möchte den nicht unbedingt da haben. Also mal schauen. Also ich würde ihn tatsächlich erstmal als einen der Verlierer bezeichnen, ja, die hier quasi dieses doppelte Wechselspieler sogar gemacht haben. Einmal von WWE zu AEW und wieder zurück. Aber der Run bei WWE hat jetzt im Alakai. Ist die Mischung aus Malakai,
ja, und genau, Alistair. Das ist halt der neue Indie-Name.
Ja, aber es hat auch hat's im Alistair Black jetzt was gebracht, dass er nochmal dieses Jahr bei WWE gehabt hat?
Finanziell vielleicht schon, aber natürlich denke ich, wird er sich mehr als dieses Jahr ausgerechnet haben, wo so ein bisschen was gemacht wurde. Ich meine, er konnte mit seiner Ehefrau zusammenarbeiten, das ist grundsätzlich vielleicht auch ganz schön, aber im Endeffekt hat das eigentlich nichts gebracht. Und es gab ja auch tatsächlich zumindest angedeutete Tweets von einigen ehemaligen AEW-Kollegen, die auch so meinten, wollen wir eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass es da vielleicht keine verbrannten Brücken gibt, aber vielleicht Brücken, die man reparieren muss. Ja. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass der Alistair oder Malakai Black, der wird sehr viele Indie-Bookings kriegen, der kann überall antreten tatsächlich, ob es Europa oder USA ist. Ich denke, wenn er da Bock drauf hat, ne, 1, 2, 3 Jahre einfach mal Indie jetzt zu machen, auch vielleicht mit der Selina gemeinsam, wird sich vielleicht auch wieder eine große Türe auftun. Es gibt ja auch noch TNA, vielleicht gibt es da Interesse dran, aber grundsätzlich, also ich glaube, er wird gut im Geschäft bleiben, aber der Weg zu AEW, ich glaube, also ich würde ihn jetzt, glaube ich, auch nicht direkt holen, weil muss man auch überlegen, braucht man ihn jetzt unbedingt, Stand heute, was kann er dazu bringen? Ich meine, wenn ich mir anschaue, der Brody King gefällt mir deutlich besser, seit er nicht mehr im House of Black ist zum Beispiel.
Ja.
Also ich persönlich glaube nicht, dass da sofort die Rückkehr zu AEW erfolgt. Und deswegen glaube ich auch, dass er eher auch auf der Verliererseite stehen wird am Ende. Aber wie gesagt, die Karriere ist noch lange nicht vorbei und wer weiß, was mal passieren wird.
Genau. Machen wir weiter. Vielleicht auch mit jemandem, der hin und her gewechselt ist. Und das ist Andrade. Ich gehe jetzt tatsächlich so ein bisschen hier die Chronologie durch, weil das passt gerade so gut zusammen. Weil auch in Andrade war ja erst bei WWE ähnlicher Weg eigentlich wie in Alistair Black auch, ne? Weil NXT sehr erfolgreich da seinen Weg gefunden, ins Main-Roster gekommen, das hat nicht so funktioniert. Dann zu AEW gewechselt und dann eben beim Royal Rumble 2024 wieder zurück zu WWE. Und hat da auch so seinen kleinen Run gehabt. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche großen Stories hat er denn in der Zeit gehabt, in diesen auch knapp ein Jahr, so ein bisschen mehr, weil er dann ja im September 2025 entlassen worden ist, könnte ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, welche große Rolle er da gehabt hätte, außer dieses Tag-Match, was er da, oder dieses Tag mit Rey Fénix, was er eine Zeit lang gehabt hat. Aber große Stories hat er eben nicht gehabt, hat gute Matches bestritten, zweifellos. Aber keine größere Rolle eigentlich bei WWE gehabt, ehe er dann eben entlassen worden ist, wohl wegen mehrerer Verstöße gegen die Wellness Policy. Hat ihm das was gebracht, frage ich auch hier.
Das war ja auch ein Drama, ne? Damals, dann wollte halt den AEW reingebracht, hat er den Kenny Omega attackiert, dann hat die WWE erstmal gesagt, nee, da gibt's hier schon noch eine Klausel, du bleibst hier mal schön, quasi hältst die Füße still, bis er dann doch noch bei AEW richtig starten konnte. Ich muss sagen, ich sehe Andrade Stand heute trotzdem als Gewinner, tatsächlich. Der hat sich ja, und hat der Tony Khan ja auch damals betont, als er ihn wiedergeholt hat, immer sehr anständig verhalten, hat sich auch sehr anständig verabschiedet, lief alles korrekt ab, deswegen hat er jetzt noch einmal die Chance bekommen. Und ich muss sagen, der Run bei WWE, der war zwar nix, der erste Run, da sind wir wieder bei NXT. NXT war er wieder super und dann im Hauptkader war es sehr wenig. Dann ging er eben zu AEW, der Run war auch durchwachsen. Dann ging es wieder zurück zur WWE, das war auch nix. Und jetzt ist er bei AEW und jetzt sehen wir eigentlich den besten Andrade seit NXT in den USA, finde ich persönlich. Und deswegen ist er vielleicht ja doch ein Gewinner. Er hat es halt probiert hin und her, hat für sich vielleicht das Maximum herausgeholt. Aber so wie er jetzt wirkt, so motiviert und auch wie ihn der Tony Khan einsetzt, ist es für mich eigentlich schon ein ganz klarer Gewinner. Weil er hat die zweite AEW-Chance, die nutzt er jetzt hundertprozentig, finde ich persönlich. Und deswegen hat sich das für ihn dann schon ausgezahlt, das Hin und Her quasi.
Ich glaube, dass er jetzt aus diesem ich fand, dass der Run bei WWE war halt, also der war für mich kein Gewinn, sagen wir es mal so. Das, ja, das hat stimmt. ihn nicht wirklich weitergebracht. Aber ich glaube, dass ihn dieses Hin und Her motiviert hat, so in dem Sinne. Um vielleicht auch nochmal den anderen Leuten zu zeigen, ey Leute, ich kann das auch, ne? Und ich will das auch. Und ich finde, dass er motivierter wirkt, dass natürlich sein Gimmick auch aufgefrischt worden ist insgesamt. Und wie du schon gesagt hast, also jetzt bei AEW wirkt er halt eben wie ein neuer Wrestler, also der beste Andrade, den wir seit NXT haben, so würde ich sagen. Der WWE-Run war trotzdem nicht gut.
Genau.
Das, was danach gekommen ist, war gut und vielleicht, ich würde es als so Mittelding bezeichnen, ehrlich gesagt, weil de facto hat er in dem WWE-Run ja keine große Rolle gespielt. Deswegen hat ihm der Wechsel von AEW zu WWE wenig gebracht, sondern eher das, was dann danach kam, so im Sinne von Motivationsboost oder Finden der eigenen Persönlichkeit oder wie auch immer, was da, es wäre immer ganz interessant, das mal von ihm zu hören, wie er diese Zeit sieht, ne? Das fände ich mal ganz spannend, wenn er da mal drüber spricht, was er da so erlebt hat und was er auch für sich da rausgezogen hat, weil ich glaube, das ist was ihn vielleicht auch einfach verändert hat, weil er saß lange auf der Bank und war auch sehr ungewiss, wie es mit seiner Zukunft weitergehen würde und so. Also ist, glaube ich, schon nicht eine ganz einfache Zeit gewesen einfach.
Ja, und ich nehme auch an, er wird nicht allzu glücklich sein, wie WWE das auch dann publiziert hat, ne, mit den Wellness-Verstößen. Das macht man normalerweise heutzutage eher nicht, dass man das so klar kommuniziert. Ja. Also da war man wohl auch ein bisschen angefressen von beiden Seiten. Und ich glaube, da wird er auch seine Lehren daraus gezogen haben, was WWE betrifft. Aber vielleicht auch ähnlich nochmal im Vergleich zu Aleister Black. Die haben wohl beide gehofft, ne? Bei NXT ist es damals toll gelaufen, der Paul Levesque, der mag mich, der weiß, mit mir umzugehen. Dann hat man aber gesehen, Hauptkader ist trotzdem eine ganz andere Geschichte als NXT.
Ja, das ist halt eben auch wirklich eine ganz, ganz klare Geschichte. Magst du dir mal einen rauspicken hier aus der Liste? Mit wem wollen wir weitermachen? Wir haben noch so ein paar kleinere Namen, wir haben auch viele große Namen. Ja. Und dann bleiben wir bei diesem AEW-Thema vielleicht, also bei diesem Hin- und Her-Thema vielleicht.
Wie du möchtest.
Einen haben wir noch.
Was? Ja, dann machen wir noch ein Hin- und Her, dann haben wir das nämlich auch mal. Das ist nämlich dann gar nicht immer so leicht einzuschätzen.
Ja, also wir haben sogar zwei haben wir noch, sehe ich hier gerade in der Liste, ne? Also wir haben noch, machen wir vielleicht erstmal der früher zurückgekehrt ist. Machen wir vielleicht erstmal den Rusev, ne? Der Rusev, auch bei AEW, der Run, haben wir auch schon gesagt, hat gar nicht funktioniert, ne, muss man dazu sagen. Dann kam er im April 2025 zurück nach WrestleMania, hat dann diese Fehde mit der Alpha Academy gehabt, hat dann auch eine kleinere Fehde mit Sheamus gehabt, aber war dann auch teilweise lange Zeit einfach nicht zugegen. Jetzt aktuell wieder so ein bisschen im Midcard-Geschehen wieder häufiger zu sehen, weil jetzt auch bei WrestleMania natürlich im IC-Bereich mit dabei, bei dem Leitermatch. Hat ihm das was gebracht, frage ich auch hier.
Ist ja auch jemand, wo man dem nachgesagt wurde, bei AEW nicht so einfach gewesen zu sein, jetzt doch was der Storyline und so weiter betrifft. Ich muss sagen, der AEW-Run war ja auch nix, wie du schon angedeutet hast. Ne? Also der ist gut reingekommen und dann ist es ein komisches Gimmick gehabt, ne, als Videospieler, was irgendwie gar nicht gepasst hat, so für die persönlich und auch sonst. Also da war ganz wenig. Und wenn ich mir das anschaue bei WWE, ist er auch nicht, hat auch nicht den großen Run, hat aber, glaube ich, schon deutlich mehr Matches bestritten als bei AEW insgesamt, obwohl er wieder kürzer dort ist. Die ganz große Karriere wird er wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ich fand diese Sheamus-Geschichte fand ich gut. Da gab es dieses Good Old Fashioned Donnybrook-Match, was wirklich gut war tatsächlich. Dann ist er wieder verschwunden. Ja, IC-Geschichte, da spielt er auch so halt eine Nebenrolle mehr oder weniger. Ich finde halt, er hat einen ähnlichen Status jetzt bei WWE, als er bei AEW gehabt hat. Ich glaube, bei AEW wäre deutlich mehr möglich gewesen, wenn er das gewollt hätte. Oder unter anderen Umständen. Bei WWE ist halt jetzt das Maximum, was für ihn möglich ist im Jahr 2026. Also,
das ist halt das Ding. Also, ich glaube auch, dass er da, also, zum einen, wir haben es jetzt zuletzt auch mit den Entlassungen gesehen. Ich glaube nicht, dass er da einen absolut sicheren Arbeitsplatz hat, weil er ist da relativ austauschbar in der Mitkarten, der da gerade hängt. Er ist natürlich jemand, der eine Erfahrung mitbringt, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist immer gut, gerade weil WWE ja derzeit so ein bisschen die nächste Generation aufbaut. Das heißt, der bringt eine gewisse Reputation mit. Der hat die großen Fehden gehabt. Wir erinnern uns an die Stories mit dem John Cena zum Beispiel, ne, und hat da wirklich auch einen großen Run gehabt, der leider nicht so gut geendet ist, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem bringt er halt ein bisschen was mit, womit du auch jüngere Leute aufbauen kannst. Ich glaube, deswegen hat man ihn auch geholt. Wird der nochmal eine ganz große Rolle bei WWE spielen? Nee. Aber wird er da mit dabei sein, um in der Midcard Leute aufzubauen? Ja, und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt hier. Ist er jetzt ein großer Gewinner? Kommt da drauf an, ne? Er hat einen guten Arbeitsplatz, er wird gut verdienen.
Ne? Ja, und wie gesagt, er hat dann auch bei AEW nie wirklich reingepasst oder hat sich auch nicht selber eingefügt, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Und deswegen, also für Ich würde ihn so mittelmäßig sehen tatsächlich, aber er wird sich wahrscheinlich selber als Gewinner sehen, weil das ist der Weg, den er sich ausgesucht hat. Und wie gesagt, ich glaube, der Tony Khan war durchaus gewillt, deutlich mehr mit ihm zu machen.
Ja, also es gibt ja auch Interviews mit Chris Van Fleet und Rusev und da wirkt er halt auch sehr zufrieden mit dem, was er macht, ne? Und auch mit, selbst mit Punkten, wo wir sagen, oh, das ist ganz furchtbar gewesen, ne? Da ist er halt, also zum Beispiel über die Fehde mit John Cena, die ich gerade so ein bisschen weggebügelt habe, ne, gerade was die, dadurch, dass er halt eben nicht overgegangen ist, wie man so schön sagt, dass er nicht als Sieger aus der Fehde rausgegangen ist, dachte halt trotzdem, so wie geil war das denn? Ich bin hier mit dem Panzer bei WrestleMania eingefahren und ich habe eine große Fehde mit John Cena gehabt. Wer kann das schon von sich behaupten? Ne? Hat er auf der einen Seite auch recht mit. Aber ja. Ich würde ihn auch so mittel ein. Also ich finde ihn nicht als absoluten Gewinner, auch für das WWE-Produkt. Weil Gewinner ist für mich jemand, wenn der weg ist, dann würde was fehlen. Und wir haben jetzt in diesem einen Jahr schon gemerkt, wenn Rusev weg ist, fragen wir uns vielleicht einmal, Mann, wo ist Rusev? Und dann sagen wir aber auch, ach, aber eigentlich ist es auch egal. Oder? Also ganz zynisch formuliert.
Ja, ganz genau. Also er ist auf jeden Fall größer Gewinner als der Aleister Black, weil er ist ungefähr zu einem ähnlichen Zeitpunkt zurückgekehrt, aber er ist halt noch im Kader und ist jetzt auch im TV erst wieder kürzlich gewesen. Das heißt, ich würde ihn auf jeden Fall deutlich über dem Aleister Black einordnen.
Ja, ja, ja. Und dann können wir noch einen Sean Spears hier nehmen. Auch der war ja jemand, der bei NXT mega overgekommen ist, ne? Sage ich dir nur, großer, der Kai war ein riesengroßer Fan von dem Ten-Gimmick damals, als wir mit Headlock angefangen haben.
Ty Dillinger.
Ty Dillinger, genau. Und dann auch Main-Roster gar nicht groß durchgestartet, wenn man ehrlich ist. Sehr früh zu AEW gewechselt, ne, der Chairman, berüchtigt noch für seinen Chairshot gegen Cody. 2024 Anfang hat er dann eben AEW verlassen und ist dann auch kurz Zeit später zu WWE zurückgegangen, dann vor allem auch zu NXT. Hat am Anfang noch so ein bisschen dieses Chairman-Gimmick gehabt, jetzt später dann als Anführer von The Culling. Und da steht mittlerweile auch Izzy Dame ganz klar mehr im Fokus als mit Sean Spears. Ich muss aber sagen, ich glaube auch, dass der da in der Position, die er jetzt hat, ganz glücklich ist. Weil er hat auch in Interviews gemeint, so ja, er ist halt da, um mehr oder weniger eigentlich als Berater so zu fungieren. Ne? Der will gar nicht mehr in den Mittelpunkt rücken, sondern er will die jungen Leute da fördern. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht sogar für eine Trainerrolle da in Frage kommt.
Er ist ja auch schon 45. Ich meine, das ist ja für einen Wrestler jetzt auch schon, wo du zumindest mal mehr als die Hälfte deiner Karriere hinter dir hast, wenn du nicht gerade der Nature Boy bist. Ich muss sagen, ist ja so einer aus dem Codyverse damals gewesen bei David. Ja. Er hat ja so eine Gruppe gegeben, so wie der Cutie Marshall und eben auch der John Spears zum Beispiel, die halt die Freunde vom Cody oder die, mit denen der Cody auch gerne gearbeitet hat. Ich fand ihn halt in der großen Fehde mit dem Cody damals auch eigentlich zu hoch eingesetzt. Für mich der John Spears, das ist a good hand, wie man sagt im Englischen. Also das ist ein solider Wrestler, den kannst du auch in der Midcard gut einsetzen oder bei NXT. Ich fand das Ten-Gimmick zum Beispiel jetzt auch nicht so toll, weil ja, hat halt immer 10 gesagt, meine Güte. Aber das heißt, ich finde, da wo er jetzt ist, ist er genau richtig eingesetzt. Der macht das auch gut, der hat seine eigene Gruppierung und kann, wie du schon gesagt hast, als Trainer arbeiten oder auch als Agent oder wie auch immer. Wenn wir uns ehrlich sind, langfristig wäre da auch nicht mehr möglich gewesen. Und mit dem Ende von Cody bei AEW war ja im Grunde auch das Ende von Sean Spears als prominente Figur mehr oder weniger eingeläutet. Da gibt's einfach bessere für die Rollen, auch das, was man bei AEW halt sucht. Auch wrestling-technisch gibt's halt bessere und deswegen sehe ich ihn schon als Gewinner, weil der hat jetzt einen fixen Arbeitsplatz, dem geht's gut, ne, der macht das auch, wie gesagt, gut. Und bei AEW wäre da wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel gekommen, nehme ich.
Ja. Und ich denke auch, dass so seine Berufsperspektive wird halt eben sein, dass er Coach im Performance Center werden wird langfristig und da eben Leute trainieren wird. Und was man da bis jetzt hört, da lässt er sich nichts zu Schulden kommen. Ich finde auch, dass in der Rolle, die er da bei The Culling spielt, da funktioniert der. Auch da wieder ist es ein absolut sicherer Arbeitsplatz, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem für das, was er da macht. Ja, auch bei AEW hat man ja keine Perspektive für ihn gesehen, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Da war es nicht hinter auch so, hat er nicht so hinter so ein Gedächtnisverlust-Gimmick gehabt, ja, wo der sich mal wusste, irgendwie, was er ist oder so? War das nicht auch so was ganz Merkwürdiges?
Ich glaube, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Da siehst du mal.
Ein ganz merkwürdiges Match mit Dustin Rhodes damals, in meinem Kopf. Also das, aber keine Ahnung, ist egal. Lass mal einfach da hier so stehen. Einen Namen haben wir noch, der auch erst bei WWE gewesen ist, in einer kleineren Rolle. Wir haben noch mehrere Namen, die erst bei WWE, dann AEW und WWE gewesen sind. Aber ich will noch auf William Regal hier zu sprechen kommen. Mhm. Ne? Auch der damals ja entlassen worden, großer Aufruhr.
Er ist gegangen. Er würde gerne mit seinem Sohn zusammenarbeiten. Deswegen ist er zu NXT gegangen. Und sein Sohn ist jetzt bei NXT quasi. Und er hat damals den Tony Khan gebeten, ob er gehen darf.
Ach so, nee, ich meinte bei WWE entlassen. So meinte
ich. Ach so, entschuldige, ja. Ja, ja.
So, erstmal WWE entlassen, dann zu AEW gegangen. Und ich weiß auch, dass es damals einen großen Aufruhr gegeben hat, weil wie kann WWE jemanden mit so viel Wissen entlassen, so als Trainer und als Mentor, die er da Rolle gehabt hat, ne? Und genau, dann war er eben bei AEW, hat er dieses Programm gehabt mit dem Blackpool Combat Club quasi, den wir gehabt haben, dann mit Bryan Danielson und Jon Moxley. Und wie du gesagt hast, dann war gar nicht so ewig lange da, wenn man ehrlich ist, ne? Also knappes Jahr, nee, noch nicht mal, ein paar Monate war er eigentlich nur da. Und ist dann eben wieder
in der prominenten Rolle, ist da wirklich, also genau, war eine große Geschichte eigentlich, ist regelmäßig aufgetreten, war eben, der hat diese Blackpool Combat Club Geschichte gegründet, also war da sehr, sehr prominent vertreten und ist dann eigentlich, ne, also mittendrin mehr oder weniger gegangen.
Genau, und ist dann wieder zu WWE gegangen, hat dann ein Jahr TV-Sperre gehabt, offiziell, weil, wie du gesagt hast, der Grund dahinter war, dass er gern mit seinem Sohn Charlie Dempsey bei NXT arbeiten würde. Und das macht er jetzt ja auch, ne, und also da tue ich mich jetzt auch schwer, dieses Gewinner-Verlierer-Label da drauf zu packen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Er wollte ja offensichtlich ja wohl auch nicht unbedingt wieder eine On-Air-Rolle haben, so eine fixe. Also er hat das wohl gemacht, er hat das auch gut gemacht, aber wenn ich mir jetzt angucke, der hat jetzt kürzlich einen Auftritt gemeinsam mit dem Finlay, da haben sie halt nur diese Gruppierungen mit den Stars der zweiten und dritten Generation halt nochmal aufleben lassen, nur um da das zu gründen quasi, diese Gruppierung. Aber ansonsten tritt er ja nach wie vor auch nach der TV-Sperre nicht wirklich in Erscheinung. Er ist kein General Manager, er ist keine Autoritätsfigur, er arbeitet halt hinter den Kulissen als Agent und auch grundsätzlich als Berater. Ich glaube, als Scout ist er nach wie vor jetzt wieder tätig, weil er vorher auch war. Wenn es mal was zu beurteilen gibt, wahrscheinlich aus seiner Sicht ist er halt dann doch ein Gewinner. Aber ich tue mir da auch schwer, weil wie gesagt, ich fand ihn gut bei AEW, gerade in der Rolle, gar keine Frage. Ja. Aber wenn er halt lieber bei NXT hinter den Kulissen arbeiten will, übrigens auch damals, das ging ja einher mit dem Machtwechsel unter Anführungszeichen mit Paul Levesque. Und der Paul Levesque ist ja seit vielen Jahren ein guter Freund von William Regal. Es geht schon zurück zu WCW-Zeiten.
Ja, war ja auch ein Tag-Team.
Ja, und der hat ihm auch, der William Regal, dem Paul damals geraten, er geht zu WWE, die wissen was mit dir anzufangen. Und das wird ihm der Paul wahrscheinlich auch nie vergessen haben. Aber ja, aus seiner Sicht glaube ich, der hat sich das ja ausgesucht, der wusste, was er macht. Also würde ich ihn schon eher als Gewinner bezeichnen, weil der hat ja bewusst diesen Schritt gewählt. Und das entweder hängt auch mit seiner Gesundheit zusammen, ich weiß es nicht, mit dem Reisen und so weiter, das kann viele Aspekte haben. Oder wollte wirklich mit seinem Sohn zusammenarbeiten, ich weiß es ja nicht, aber grundsätzlich glaube ich schon, wenn man sich das aussucht, dann wird man da auch zufrieden damit sein. Weil er wusste ja, was ihn erwartet dort. Der war ja lange genug bei WWE.
Eben, ich würde auch, wenn ich da jetzt ein Label draufpacken würde, weil wir können jetzt einfach nicht sagen, wie zufrieden ist er Backstage in seiner Rolle, das wissen wir einfach nicht, ne? Aber er hat sich das ausgesucht, er hat da den entsprechenden Schedule und ich würde ihn einfach mal als Gewinner da attestieren und ich glaube, dass er auch ein Gewinn für WWE vor allem ist, ne? Also wie gesagt, mit dem Wissen, ja, mit all dem, was er da mitbringt, ist er schon jemand, der da sehr wertvoll auch gerade Backstage sein kann und wahrscheinlich auch ist. Also
und auch interessant, mit der Einzige, den der Tony Khan freiwillig aus dem Vertrag rausgelassen hat, ohne dass da irgendwas vorgefallen wäre. Weil normalerweise lässt der Tony Khan ja die Verträge auslaufen, was auch Vor- und Nachteile hat. Wahrscheinlich ist es aber gut, wenn du weißt. Also ich würde es bevorzugen im Gegensatz zu den Entlassungswellen, aber gab ja einige, die ihre Entlassung schon, ja, um die Entlassung ersucht haben beim Tony Khan, ja, dem hat er nicht entsprochen. Aber beim William Regal hat er so viel Respekt offensichtlich gehabt, dass er das eigentlich sehr schnell in die Wege geleitet hat.
Ganz genau. So, ich glaube, jetzt haben wir so diesen Namen erstmal hinter uns. Sollen wir gleich zu den großen Namen gehen, die erst bei WWE waren, dann bei AEW und dann wieder zurück? Weil wir haben zwei große Namen, die auch so ein, ne?
Da werden wir auch nicht lange diskutieren, ob es Gewinner sind oder Verlierer, nehme ich an, bei den zwei großen genau. Namen.
Wir fangen mal mit dem Cody Rhodes an. Ja. Ne? Cody Rhodes, wissen wir, einer der Eckpfeiler von AEW gewesen, zuvor natürlich bei WWE gestartet, ne? Als Dashing Cody Rhodes haben wir ihn da gesehen, als Teil von der Legacy haben wir ihn da gesehen, als Stardust haben wir ihn da gesehen, das hat man zuletzt auch noch schön thematisiert. Dann die Promotion verlassen, nochmal um die Welt getourt, muss man sagen, auch hier in Deutschland habe ich den ja noch sehen dürfen, damals beim Karat, und dann schlussendlich dann eben Mitbegründer von, oder ein Teil der Mitbegründer von AEW in einer verantwortlichen Position, auch in der Rolle, die er gefunden hatte, der American Nightmare natürlich, den wir da gehabt haben, eine der, ich fand ihn damals unglaublich wichtig für AEW. Und dann ging das ja los, so Ende, ich glaube Ende 2021 ging das los, dass so die Gerüchte langsam aufkamen, so, oh, Cody verlässt AEW. Ja. Und das war halt damals ja ein Riesending, ne, weil er halt immer einer dieser wirklich Eckpfeiler gewesen ist.
Der hat hier den Stuhl von Triple H hat zertrümmert mit dem Vorschlaghammer mehr oder weniger. Und seine ganze Entrance-Theme, die er jetzt bei WWE auch hat, dreht sich eigentlich darum, dass er bei WWE quasi nicht das geworden ist, was er eigentlich werden wollte, wenn man mal sich die Lyrics auch anhört.
Ja.
Aber man muss ja sagen, auch als diese Gerüchte auch aufkamen zu dem Zeitpunkt, ne, bei AEW, da hat er sich schon irgendwie bei AEW, das ging ganz schnell, selbst überholt mehr oder weniger. Der kam dann nicht mehr so gut an beim Publikum. Zum einen hat er sich in eine Ecke gebuckt selber, dadurch, dass er nicht mehr um den World Title antreten durfte. Und zum anderen ist dieses American Nightmare Gimmick überhaupt nicht angekommen bei den Leuten. Die haben ihn ja ganz stark ausgebuht. Das gibt's heute vereinzelt auch, aber das ist eine ganz andere Hausnummer bei WWE, finde ich persönlich. Also ja, aber die haben ihn ja wirklich teilweise gehasst, die AEW-Fans. Und das war ein ganz, ganz komisches Feeling, weil er wollte auch nicht zum Heel turnen, er hatte bald dieses Gimmick gespielt und irgendwie war das ganz merkwürdig tatsächlich, was sich da abgezeichnet hat.
Es war damals ja so, ist er vielleicht so in Illusionen, weißt du, dass er so, er denkt, er wäre der Held, aber eigentlich ist er der Bösewicht und wir haben uns da ja einen vorgesponnen, mehr oder weniger, so was man daraus machen könnte und wird ja irgendwann der Homelander, der sich auch für den Superheld hält und dann
kennt aber ist er sich ja auch genauso, muss man auch sagen. Also ja, ist quasi optisch ist er der Homelander, aber ja.
Genau, und das wollten wir ja eigentlich immer haben, ne? Aber das haben wir aber nie bekommen. Sondern er ist eigentlich immer er selber geblieben. Und dann gab es ja, wie gesagt, diese von Rollins ja diese Challenge für WrestleMania damals und dann bei WrestleMania gab es ja dann den Auftritt dann bei WrestleMania 38 war das damals, genau. Und hat quasi eigentlich seinen alten Charakter hier durchgezogen. Es gab die große Geschichte, dass er hier die Story beenden möchte. Rumble-Sieger, World Champion bei WrestleMania 41 und so weiter und so fort. Also riesengroße, also da eigentlich das Aushängeschild, das Babyface, was WWE quasi neben dem Roman Reigns gebraucht hat. Und ja, absoluter Medienmensch, den du überall hinschicken kannst in die großen Shows. Totaler Profi. Ich werde es nicht vergessen, als das letzte Mal, das war das vorletzte Mal, als ich den hier in Deutschland gesehen habe, wo der diese gebrochene Arm-Story mit dem Brock Lesnar gehabt hat, wo der dann sogar den gebrochenen Arm hier noch in Deutschland verkauft hat mit dem Gips und das nicht dann irgendwelche Sachen nicht mit dem Arm machen konnte. Ja, also müssen wir, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Oder ganz klarer Verlierer, oder?
Ja, natürlich. Also konnte er nur. Nein, also mehrere WrestleMania-Main-Events, Aushängeschild, Top-Babyface, Roman Reigns ist jetzt wieder da oder ist auch bald wieder weg. Also im Grunde der Auserkorene auch von Paul Levesque und hat eigentlich seinen Traum jetzt verwirklicht. Er hat mehrfacher WWE-Champion, was sein Papa nicht geschafft hat. Top-Merchandise-Seller, hat seinen eigenen neuen Bus, der jetzt sogar gesponsert ist, ne, von der Wodka-Marke, hat seinen Podcast, hat sein Medienimperium. Meine Güte, also der aus seiner Sicht ist es natürlich hundertprozentig alles richtig gelaufen. Und trotzdem muss man sagen, er hat uns AEW gegeben als einer von vielen Wichtigen, also muss man auch dankbar sein. Also ganz, ganz wichtige Persönlichkeit im Wrestling. Muss aber sagen, auch so wie er wrestelt und überhaupt, er passt auch besser zu WWE.
Ja, ja.
Auch das, was wir übrigens gleich zum nächsten auch sagen können. Aber ganz klarer Gewinner, gar keine Frage.
Ja. Ich habe es gerade gesagt, ne, die Story wurde ja dann beendet bei WrestleMania 40, WrestleMania 41 Main Event gegen John Cena, ne, und dann jetzt WrestleMania 42
gegen den Pat McAfee.
Ja, da sprechen wir nicht drüber, aber auch Main Event immerhin, hallo? Nein, aber ist natürlich auch da, ne, der absoluter Top-Main-Eventer, Top-Star von WWE und die Reichweite, das Geld und all das, was damit dazugehört, das hätte halt bei AEW nie so bekommen, das muss man ganz klar
wir
sagen.
Wir haben nie erfahren, wie es da zum Bruch gekommen ist tatsächlich, ne? Die haben ja beide, die haben sich in Verschwiegenheit gehüllt, der Tony Khan und auch der Cody Rhodes. Bin gespannt, ob wir jemals erfahren werden, weil da ist auch nichts geleakt. Normalerweise gibt es irgendwo Leaks oder da wissen wir eigentlich, können wir nur spekulieren, was da wirklich passiert ist. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, also ich muss ja sagen, ich mochte auch einen Cody gerade in der Anfangsphase von AEW total gerne, weil er so dieses Big Match viel mitgebracht hat, was viele dieser ganz jungen Leute noch nicht so gehabt haben, aber der wirkte halt eben schon wie ein Star, so auch von seiner Präsentation, von seiner Aura, wie man so schön sagt, wirkt er da wie ein Star, aber wie du auch richtig gesagt hast, andere sind halt eben gewachsen und sehr schnell gewachsen teilweise in der Zeit und er ist so ein bisschen stehen geblieben und auch diese Story-Entwicklung, die wir da gehabt haben, die haben auch nicht immer so 100% hingehauen. Ja. Die Sache mit dem World-Title war auch eine dumme Entscheidung.
Sagen wir und deswegen eben auch der Begriff Codyverse. Es hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als hätte er da so sein eigenes Ding, aber es hat sich nie wirklich voll integriert in AEW angefühlt. Das war immer so ein Sidequest, mehr oder weniger.
Ja, für mich war der halt, aber wie gesagt, am Anfang war der super, super wichtig. Auch, dass man, für mich auch so als, dass du so einen Bezugspunkt auch innerhalb der Promotion auf eine gewisse Art und Weise gehabt hast. Das Match gegen Dustin Rhodes zum Beispiel bis heute eines meiner absoluten Lieblingsmatches.
Das war großartig. Also, das neben Brett gegen Owen war so das beste Brudermatch, das wir jemals gesehen haben. Natürlich deutlich blutiger, aber das war ganz hervorragend, ja.
Deswegen, also, ja, deswegen ganz klarer Gewinn für WWE, für Cody, da muss man gar nicht drüber sprechen. Ja,
und sind wir uns ehrlich, AEW hat es auch gut verkraftet. Ja. Also, das im Grunde ist können da alle zufrieden sein.
Das ist ja auch immer das Gute, wenn dann quasi so ein großer Name geht, öffnet sich ja auch immer eine Chance für jemand anders. Und dann kann man sich immer fragen, guck mal, wenn jetzt ein Cody noch da wäre, hätte einen Swerve diese Position gehabt, hätte einen MJF diese Position gehabt oder wie auch immer. Es gibt so viele Namen, die jetzt groß geworden sind, dadurch, dass eben in der Spitze Platz gewesen ist. Es ist immer so ein Hin und Her. Und da können wir dann eigentlich auch an einen CM Punk anschließen. Wir wissen alle, dass CM Punk also zurückgekommen ist zu AEW, das war 2021, nach dieser langen Zeit, die er bei WWE weg gewesen ist. Und das ist ja das Kuriose an der Sache. Also wir haben ja wirklich von Beginn an immer wieder drüber spekuliert in dem Podcast. So, kommt CM Punk nochmal zurück? Headlock gibt's seit 2017. Also wir haben quasi so 4 Jahre drüber spekuliert, wann kommt CM Punk zurück? Kommt er nochmal zurück? Und er hat ja wirklich AEW einen Boost gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Am Ende wissen wir auch, haben wir auch oft genug thematisiert und ist dann aber auch sehr schnell wirklich nach diesem Backstage-Drama zu WWE gewechselt. Das war wirklich dann September 2023 war die Kündigung sozusagen da. Da wurde CM Punk gefeuert bei AEW und bei der Survivor Series ein paar Wochen drauf, Monate drauf, war er dann schon bei WWE zugegen. Nach dem großen Wargames-Match kam er dann raus und man hatte da die nächste Story quasi aufgebaut. Und damals haben wir noch gesagt, oh, mal gucken, ne, was wird aus dem CM Punk, ne, kann er sein Ego da im Zaum halten?
Und die Verletzungsanfälligkeit, die Verletzungsanfälligkeit, ne, die er bei AEW komischerweise, sag ich mal, gehabt hat, vielleicht auch weil er anderen Stil probiert hat, ne, da war er ja mehrmals direkt nach großen Matches verletzt. Auch da hatte ich ehrlich gesagt meine Zweifel, wie lange wird er jetzt hier regelmäßig antreten können bei WWE?
Obwohl er Pech gehabt hat am Anfang, ne? Muss man auch sagen. Ne? Da auch diese frühe Verletzung, die er gehabt hat, da beim Rumble, wo er seinen Auftritt gehabt hat. Und dann sich
dachte man schon, oje, das macht der Körper nicht mehr mit. Und inzwischen hat er uns eines Besseren belehrt, auch Körper.
Ja, und das ist halt ganz kurios. Also er ist jetzt ja wirklich, das ist ja sowas, was gerne benutzt wird, er ist jetzt ja wirklich Corporate Punk geworden, muss man sagen, oder? Also so, er verträgt sich plötzlich mit Triple H, was früher undenkbar gewesen wäre. Er tritt hier im Anzug auf, er ist charmant bei allen Terminen und so.
Tritt in Saudi-Arabien auf, entschuldigt sich. Sein Match bei WrestleMania jetzt wurde von Saudi-Arabien gesponsert. Ich meine, nachdem man in der Vergangenheit ja schon ganz anders gesprochen hat. Also er weiß wahrscheinlich auch, dass es jetzt hier, es kann ich mal richtig gut verdienen und auch richtig gut abliefern, aber das ist ja auch meine letzte Chance, wenn ich noch was machen will.
Er weiß halt auch, ich werde nicht nochmal zu AEW gehen, da will ich auch gar nicht wieder hin zurück. Wenn man ehrlich ist. Aber auch der ist jetzt ja 47 und hat ja gesagt, er möchte noch bis 50 wrestlen. Hat jetzt in den letzten vergangenen 2 Jahren die großen Matches bestritten bei WrestleMania zum Beispiel. Ne? Dann letztes Jahr mit Rollins und Roman Reigns. Dieses Jahr dann eben mit Roman Reigns alleine. Und auch ein tolles Match abgeliefert, muss man ja auch nochmal sagen. Toll erzähltes Match. SummerSlam-Match, die Fehde gegen Gunther, World-Title-Sieg und so weiter. Money in the Bank, Cash-In damals und so weiter und so weiter. Also die Fehde gegen Drew McIntyre mit einem großen Hell in a Cell-Match. Also eigentlich ist also auch wieder da die Frage, es ist ein ganz klarer Gewinner für WWE gewesen, oder?
War ein Verlust für AEW tatsächlich, vor allem anfangs, ne, was Zuschauerzahlen betrifft und Einschaltquoten, das hat man schon gemerkt. Aber bei WWE muss man sich die Frage stellen, hätten wir jetzt keinen Cody und keinen CM Punk, dann wird's an der Spitze ja schon sehr, sehr dünn, was die Top-Star-Power betrifft. Und allein das beantwortet ja schon die Frage, also nicht nur aus Sicht der Wrestler, sondern auch aus Sicht der Firma. Also die können ja froh sein, dass sich beide ja vielleicht mit dem Tony Khan teilweise überworfen haben oder wie auch immer. Weil, wie gesagt, WWE jetzt ohne die beiden das letzte Jahr, das wäre dünn gewesen, abseits von John Cena und ein paar anderen. Aber gerade auch, weil ja so Seth Rollins oft verletzt war. Also ja, beide ganz klare Gewinner. Und CM Punk, muss ich sagen, hat auch nochmal gerade jetzt 2025 noch einmal richtig abgeliefert. Er war auch ein sehr guter World Champion, hat auch den Titel mehrmals verteidigt und kann jetzt auch, wie du sagst, Corporate-Aufgaben übernehmen, was man ihm vielleicht früher nicht immer zugetraut hätte. Deswegen, ja, also ganz wichtig tatsächlich, beide Namen, möchte ich nochmal, kann man ein bisschen zusammenfassen, beide ganz wichtig für WWE und beide, glaube ich, auch sehr glücklich mit dem, was sie derzeit machen.
Ja. Es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, auch wenn man diesen alten CM Punk da gehabt hat und geliebt hat und mit dem vielleicht auch irgendwie so Wrestling sozialisiert worden ist, der hat natürlich schon so ein bisschen ich sag's jetzt bewusst provokant, aber er hat schon so ein bisschen seine Seele verkauft, oder? Also es ist nicht mehr der alte CM Punk, sondern das ist jetzt der CM Punk, der sagt, ach komm, ich versuche den jungen Leuten noch so ein bisschen was mitzugeben, ich versuche das Beste für die Company zu machen, ich schieb mein eigenes Ego vielleicht auch ein bisschen nach hinten, vielleicht ist das auch ein bisschen kleiner geworden, nachdem er mit wirklich so ziemlich jedem angeeckt ist. Und ich würde gern wissen, auch wie oft auch zum Beispiel Paul Levesque hier und da mal so die Faust in der Tasche ballen muss und wie auch ein CM Punk mal die Faust in der Tasche ballen muss. Aber wo man einfach sagt, ja komm, ich mach das jetzt halt. Ich entschuldige mich auch bei Saudi-Arabien dafür, dass ich das damals gesagt habe und so.
Ja, da hat man kürzlich dieses Video gesehen, da wurde Paul Levesque sich bedankt beim CM Punk für Thanks for the House. Und dann denken sie, die Sprechblasen einhat, ja, lass mich in Ruhe dran, ja, du mich auch quasi. Aber ich habe auch schon oft so gedacht, dass da beide so ein bisschen, also ja, aber man muss halt auch professionell zusammenarbeiten können. Und wie gesagt, ich natürlich mit dem CM Punk, den wir früher mal gesehen haben, oder auch bei Ring of Honor oder wie immer ganz früher, hat er vielleicht den Namen noch gemeinsam, aber ansonsten ist das. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch irgendwo verstehen, er hat halt eine Familie, hat eine Ehefrau und er hat jetzt auch ein WrestleMania, jetzt hat er einen richtigen WrestleMania Main Event gehabt, sogar am Sonntag. Also ja, man muss halt immer gucken am Ende, wie weit man geht, wie weit man halt, ja, ich sage mal, wie du gesagt, die Seele verkauft, so ganz so schlimm sehe ich es nicht, aber so ein bisschen ein Heuchler ist er teilweise ja dann schon. Vor allem, wenn man bedenkt, was er damals so alles gesagt hat in dem Interview mit dem Colt Cabana und so weiter. Und du hast auch erwähnt, er hat sich mit vielen Leuten verworfen, unter anderem den Colt Cabana und vielen anderen Freunden, nur mit dem Ace Steel, mit dem ist er noch sehr eng, der begleitet ihn nach wie vor. Aber rein objektiv betrachtet ist er hier im Punk bei WWE gut aufgehoben und ich bin auch froh, dass wir ihn jetzt bei WWE haben, weil sonst wäre das anschauen. Ja. Deutlich weniger unterhaltsam gewesen.
Ja, auch wieder seine Art am Mikrofon ist halt auch immer noch was sehr belebend ist für das ganze Produkt. Ne? Also es gibt wenige derzeit im Roster, egal ob jung oder alt, die am Mikrofon so abliefern können, wie das es CM Punk kann. Und das haben wir auch in der Fehde mit Roman Reigns ganz klar gesehen, finde ich. Ne? Gibt dir das Mikro und das funktioniert einfach, ne? Und das zündet in dem Augenblick und der kreiert Emotionen. Und das können die allerwenigsten, das muss man auch ganz klar so sagen. Von der Garde, die wir jetzt haben, haben wir kaum jemanden, der so ein guter Redner ist wie ein CM Punk. Und da sind manche haben da wirklich noch sehr starken Nachholbedarf, was diesen Punkt angeht. So, wir haben noch ein paar Namen hier. Also Cody und CM Punk, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Zumindest rational, nicht emotional, das ist eine andere Geschichte, aber rational sind das ganz klar riesengroße Gewinne und das sind die ganz, ganz oben stehen bei diesen ganzen Wechselgeschichten, wenn du sagst, diesen Gewinn für die Company. Wen möchtest du dir hier noch rauspicken? Wir haben noch so ein paar Namen, gerade jetzt aus der Midcard, aus der jüngeren Vergangenheit. Über wen möchtest du sprechen? Mein Gott.
Ich möchte über einen Freund vom CM Punk sprechen, weil der jetzt ja in aller Munde ist, nämlich den Danhausen. Weil, ja, wie gesagt, der eng befreundet mit dem CM Punk, war ja mal bei AW tatsächlich. Man weiß es, kann ich fast nicht mehr erinnern und ist aber dann relativ schnell wieder verschwunden, war damals hier und da mal unterm Ring ist er aufgetreten und hat ein bisschen verzaubert und ich habe mir mit den Augen gerollt. Ich fand den ganz furchtbar tatsächlich bei AW. Der hat jetzt in diesem Jahr wollen wir jetzt über AW sprechen oder gehen wir gleich zu WWE, ist die Frage.
Also, bei AW gibt es ja nicht so viel zu erzählen, oder?
Ja, die Geschichte mit dem Hook, ne, in dem Tag-Team, das man da probiert hat, war auch ganz komisch. Also, reden wir über WWE im Februar 26, wurde eine mysteriöse Holzkiste vorher präsentiert, beiden General Managers, also zuerst bei Raw, der hat es dann zu SmackDown geschickt und die haben das dann so, am Ende wollten es gemeinsam öffnen, da kam dann der Danhausen raus mit ein paar Tänzerinnen, alle haben gebuht und haben gesagt, was will der Clown da? Und dann muss man sagen, inzwischen ist der Danhausen zu einem der größten Publikumslieblinge aufgetaucht und das mit mäßig Ring-Action tatsächlich, aber durch seine Segmente und durch seine spaßigen Aktionen, sage ich mal, ist er der zu einem Topseller geworden. Ich habe gehört, Fanatics am WrestleMania Wochenende, die waren so überrascht, die haben mehrmals nachlegen müssen, Danhausen T-Shirts und Merchandise liefern lassen müssen aus dem Lager, weil die Leute haben das wie verrückt gekauft. Und ich muss sagen, der ist vielleicht, also Cody und CM Punk war erwartbar, sage ich mal, dass das Gewinner sind. Danhausen ist für mich die allergrößte Überraschung. Was der für einen Karriereschritt jetzt gemacht hat mit dem gleichen Gimmick im anderen Rahmen. Und da ziehe ich auch meinen Hut davor tatsächlich.
Absolute Marketingmaschine, ne? Also er wird ja auch gefeatured von denen auf Social Media. Und eigentlich ist er nur der ist zu 85% ist er nur eine Werbefigur eigentlich. Ja. Ne? Der sagt, hier, buy Merchandise und so, ne? Und macht das aber halt auf so eine charmante Art und Weise, dass du es halt machst, weil du es halt witzig findest, ne? Also ich glaube, das Geld, was WWE für den bezahlt hat, das haben die schon doppelt, dreifach, vierfach wieder raus.
Ja, also. Und er ja auch, er kriegt ja wahrscheinlich Anteil an Merchandise. Ja. Und auch er wird jetzt nicht gedacht. Von allen Namen heute ist er eigentlich, zumindest im Verhältnis der allergrößte Gewinner, finde ich. Und auch der unerwartetste. Ich finde ihn auch unterhaltsam inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei SmackDown, die Geschichte mit dem Miz, die ist eigentlich recht lustig.
Mit dem Haus, ey, mit dem Pool und ja, alles. Ich habe mich da so weggeschmissen, ja.
Und ich war eigentlich, genau mein Humor. Ich war kritisch. Ihr wart gar nicht so kritisch. Mit dem hast du damals den Podcast gemacht. Das habe ich mich am besten angeguckt.
Bei was? Also die Review zu
Elimination Chamber? Beim Debüt damals. Ihr wart nicht so kritisch wie zum Beispiel ich.
Nee, das liegt ja daran, dass ich dein Haus schon sehr lange liebe. Und Kai, glaube ich, war das, der den Podcast macht, weil er mich mitgemacht hat. Und Kai hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Das heißt, Kai war eher so neutral und ich war halt eher positiv. Ich fand es auch enttäuschend. Aber weil man sich vielleicht auch ein bisschen was Größeres hier und da erwartet hat. Aber ich liebe halt Danhausen, weil ich den Humor von dem Typen halt einfach so geil finde. Und ich verfolge den halt auch, seit längerem schon. Das ist halt leider mein Humor. Und deswegen konnte ich dem nicht böse sein, dass er in der Kiste steckt.
Nee, ich musste Abbitte leisten. Ich fand den bei AW ganz furchtbar. Und ich habe gedacht, das wird jetzt ein One-Trick-Pony auch bei WWE werden. Gebe ich aber auch gerne zu, wenn ich da falsch gelegen bin. Ist ja auch für mich besser, weil da kann ich unterhalten werden. Aber hat mich auch überzeugt, tatsächlich.
Aber die Frage ist jetzt auch, funktioniert er bei WWE, weil WWE den besser einzusetzen weiß als AEW? Oder funktioniert er bei WWE besser, weil es auch ein anderes Publikum ist, was da in den Sitzen sitzt?
Beides, aber den ersten Punkt finde ich wichtiger, weil bei AEW gab es nie diese Backstage-Segmente. Da ist er vielleicht, wie gesagt, mal unterm Ring hervorgekommen oder er musste auch wresteln oder wie auch immer. Das hat mäßig funktioniert, wie man ihn eingesetzt hat. Das Publikum ist auch nochmal anderes, das ist schon richtig. Also bei AEW ist man sicher grundsätzlich kritischer, was so Comedy-Gimmicks betrifft. Aber ich finde halt, der Tony Khan hat ihn nicht gut eingesetzt. Er hat auch nicht zu AEW gepasst. Also tatsächlich. Also da macht man bei WWE schon sehr viel richtig. Ist ein anderer Rahmen, aber ich finde schon, dass da der Punkt ist, wie man ihn einsetzt, weil er selber ist ja der gleiche. Das Gimmick ist das gleiche, der Humor ist der gleiche, aber WWE weiß das wirklich gut zu nutzen. Bisher. Ich meine, in einem Jahr denken wir uns vielleicht auch, jetzt kommt wieder Danhausen. Aber wenn ich mir das anschaue, was wir sonst so an Comedy haben, dann den R-Truth und so weiter, Danhausen ist eine ganz andere Liga.
Ja, das ist halt echt schon, also es ist ein kleines Phänomen. Ja. Ne? Und wir sprechen jetzt, es ist, wie du schon mal in einem anderen Podcast gesagt hast, muss man gucken, wie lange das noch funktioniert. Also wir sind jetzt hier nach WrestleMania 42, das heißt, der ist jetzt so rund 4 Monate ungefähr da, 3-4 Monate. Mal gucken, wie es im Jahr aussieht. Aber für den Augenblick hat sich diese Investition, diese Verpflichtung absolut gelohnt und es ist eben auch eine riesengroße Überraschung eigentlich. Und ich finde es auch klug, dass man ihn einsetzt und was du gerade gesagt hast, er wrestelt halt nicht viel. Ne, der macht halt seine Auftritte, die sind auch geprägt durch Gimmick, ne, dann cursed er irgendwas und dann gibt's das Feuerwerk und dann fällt irgendjemand irgendwo runter. Und das funktioniert halt eben, ne?
Also stell mal vor, die hätte jemand vor einem halben Jahr gesagt, der Danhausen wird einer der Topseller am WrestleMania-Wochenende. Und dann hättest du mir verrückt erklärt.
Ja. Der Danhausen wird mit John Cena und The Miz zusammen im WrestleMania-Ring stehen und eine Horde Midgets wird mit dazukommen.
Und die Leute werden es lieben.
Ja. Hast du es geliebt? Ich fand das sehr witzig, leider.
Es geht. Ich habe mir natürlich so ein Segment erwartet. Also mein Highlight war natürlich das Segment seitdem mit The Miz, das wir gerade erwähnt haben, zu Hause.
Ja.
Ja, das mit den Kleinbüchsigen, das war in Ordnung.
Wie gesagt, es ist leider mein Humor. Das tut mir auch da manchmal wirklich leid, dass ich das dann lustig finde. Weil ich weiß, das ist nicht mehr so state of the art, aber das darf es auch mal sein, finde ich. Wo sollen wir weitermachen hier? Wir haben noch so ein paar Namen. Wir haben auch noch, sollen wir ganz schnell eine Blair Davenport machen? Die haben wir jetzt auch noch hier irgendwie auf der Liste, der Vollständigkeit halber, dass wir so ein bisschen abgefrühstückt haben, oder sollen wir die zum Ende machen?
Ja, brauchen wir gar nicht so viel sagen tatsächlich. Als Gewinnerin würde ich sie auf jeden Fall mal nicht in dem Fall wirklich nicht bezeichnen, weil sie eigentlich keine Fußstapfen hinterlassen hat bei WWE, aber bei AEW das hätte tun können, wenn sie länger geblieben wäre. Also wenn sie da was, weil ja der Frauenkader bei AEW durchwachsen ist, sage ich mal. Da gibt's viele gute, aber nicht so viele gute wie bei WWE, wenn man vor allem wenn man NXT dazu nimmt.
Genau, also war halt 2020 ist sie bei AEW gegangen, ist dann 2021 bei WWE, bei NXT UK gestartet. Später gab's dann auch so ein bisschen Möglichkeiten, dass sie hier ins Main-Roster rutschen würde. Entlassung kam dann 2025, also hat eigentlich keine große Rolle gespielt, haben wir aber der Vollständigkeit halber mit dabei und ist dann auch hiermit abgeleistet. Wir haben noch ein paar andere Frauen, vielleicht waren wir gerade bei den Frauen, dann machen wir das hier als Punkt. Und da ist sicherlich die derzeit noch größte, ist Jade Cargill, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Von WWE rübergekommen, der Abgang war 2023 und ist quasi sofort rübergegangen zu WWE, beim Rumble debütiert, wenn ich mich nicht komplett täusche, damals und dann auch erstmal mit einer längeren Pause aber auf Social Media gefeatured worden ohne Ende, also wie der absolute Megastar. Und dann, nachdem sie dann zurückgekommen ist, Fehde gegen Naomi und dann relativ geradliniger Push, wenn man ehrlich ist, ne, Queen of the Ring, dann erstmal noch kein Titelgewinn, dann der Heel Turn, Titelgewinn, lange Story und langer Run auch bis WrestleMania 42, bisschen Heel Faction noch mit Shin und B-Fab. Und ja, also für sie sicherlich ein Gewinn, ist es aber auch für WWE ein Gewinn gewesen hier mit Jade Cargill.
Das ist die Frage, wie viel man ihr bezahlt tatsächlich. Ich glaube schon. Also ich finde, sie hat einen tollen Look, sie hat eine starke Ausstrahlung. Ich habe auch immer gesagt, ein Starpotenzial, auch schon zu Tony Khans Zeiten. Und für mich war das eine logische Verpflichtung tatsächlich von WWE.
Ja.
Das Problem ist halt so ein bisschen, sie hat jetzt ein gutes Match mit der Rhea Ripley, muss sagen. Rhea Ripley ist halt auch eine Ausnahme-Wrestlerin. Sie hat sich im Ring nicht so stark weiterentwickelt, wie ich das auch vermutet hätte tatsächlich, weil sie ja sehr lange im Performance Center gearbeitet hat. Beim Tony Khan hat sie ja größtenteils so Squash-Matches bestritten, als damals TBS-Titelträgerin. Ich hätte mir da im Ring nach der längeren Zeit jetzt tatsächlich auch mehr Steigerung erwartet, was das, vielleicht ist da einfach, sind wir Maximum angekommen. Weil ich finde schon, so viel ist da nicht weitergegangen.
Nee, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass das ja bei WWE nicht die alleroberste Priorität ist im Endeffekt, ne? Also da geht's ja dann tatsächlich eher darum, um den Look, um die Präsentation, um das Ganze drumherum. Das ist ja schon mehrfach so thematisiert worden, auch von WWE intern. Das hat sie ja, glaube ich, auch selber mal in Interviews gesagt, dass es nicht nur auf die Workrate oder sonst irgendwas ankommt, sondern auch auf viele andere Dinge. Also ich finde, sie ist auf jeden Fall für WWE ist sie halt schon ein Gewinn, weil sie eben gerade nicht unbedingt im Ring, aber das muss sie auch gar nicht sein, weil sie halt so anders ist, weil sie jetzt so einen Look hat, so eine Statur mitbringt, eine Präsentation mitbringt. Und die ist auch, wenn du da durchschaltest, irgendwie beim Fernsehen oder beim Streaming oder beim YouTube oder whatever, du bleibst halt dran hängen. Du guckst dir das vielleicht an, weil du sagst, boah, ist das eine krasse Frau in dem Augenblick einfach nur, ne?
Ja, es ist rein nur meine subjektive Annahme. Sie ist nicht der Star geworden, glaube ich, den man sich erwartet hat, weil sie doch schon etwas länger jetzt wieder bei WWE ist. Ich glaube, dass man, und ich zumindest, mir ging es ja auch so, ich dachte, dass sie stärker durch die Decke geht. Also ich.
Hättest du auch gedacht, dass man sie noch härter pusht, meinst ja. du? Oder was meinst du
damit? Ja, und auch, dass sie einfach dann mehr Wellen schlägt, auch was die Publikumsreaktionen betrifft, dass man darauf aufbaut und so weiter. Also sie hat halt jetzt ihre Rolle, sie hat jetzt ihre Titelregentschaft gehabt, wo sie einmal einen Titel verteidigt hat in einem guten halben Jahr, also gefühltmäßig. Jetzt hat sie den Titel an die Rhea abgegeben, die ein richtiger Star ist. Und da ist halt schon ein ganz klarer Unterschied, ob du jetzt eine Rhea Ripley hast oder eine Jade Cargill. Ich glaube, dass die Jade Cargill eigentlich schon, ich will nicht so schreien, aber quasi ihr Plafond erreicht hat. Und das ist dann nicht so hoch, wie man sich das, glaube ich, erwartet hat.
Ich glaube auch, dass man sich hier einen Megastar erhofft hat.
Ja.
Das hat man ja am Anfang mit dieser Präsentation auch gesehen. Es ist eben auch mal der wichtige Punkt. Wir wissen auch, dass eine Jade Cargill nicht nur WWE oder nicht nur Wrestling als ein Geschäftsmodell betrachtet, sondern die macht ja auch noch viel nebenbei. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die hat ja viele verschiedene Firmen, Jobs und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das gar nicht so der Fokus von ihr ist. Ich glaube, dass
WWE... Ja. Ja, klar, nein, stimmt, ich habe dir zugestimmt. Sie will ja auch im Schauspiel noch durchstarten, hat sie ja gesagt, eine Hollywood-Karriere starten. Und da ist natürlich WWE mit den ganzen Kontakten, ob das jetzt ein Nick Khan ist, der ja wunderbar überall verzweigt ist und super Kontakte hat und überhaupt die TKO-Kontakte. Für sie ist das wahrscheinlich dann doch eine Möglichkeit, da irgendwann mal noch die anderen Dinge zu machen, die sie interessieren. Also aus ihrer Sicht ist es wohl ein Gewinn, aus Sicht von WWE sehe ich es tatsächlich eher so mittelmäßig für das, was man am Ende bekommen hat.
Ja. Ja, komm, da gehe ich mit. Ich hätte zwar gesagt, sie ist ein klarer Gewinn eigentlich, aber ich glaube, da gehe ich mit, nachdem du es so dargelegt hast. Sie ist natürlich jetzt noch kein Aushängeschild von der Women's Division. Und sie ist natürlich auch nicht mehr die allerjüngste, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die ist nicht mehr Anfang 20 oder so.
Und ist jetzt eben doch schon länger dabei. Und da hätte man, also wie gesagt, ich bin auch da ein bisschen enttäuscht, aber es freut mich, dass du da mit mir mitgehst, dass ich dich überzeugen konnte.
Man muss ja da auch, also die ist 33, ich meine, da hat die noch ein paar Jahre natürlich vor sich, aber trotzdem mal gucken, wo da der Weg hinführt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal noch die Top-Wrestlerin wird. Die Frage ist halt eben nur, ob sie vor allem auch sicherer im Ring wird. Und wenn dann Jade Cargill, wie du gesagt hast, hat das funktioniert. Aber wir hatten auch schon genug Matches, wo man das Gefühl hatte, dass sie Abläufe vergessen hat oder dass sie sehr schnell durch bestimmte Unwägbarkeiten aus dem Konzept gebracht wird oder so. So ein bisschen, ist das so ein bisschen Nia Jax-Parallele? Nur mit einem anderen Look? Ein anderes Extrem?
Ich weiß nicht, die Nia Jax halte ich tatsächlich für einen größeren Star als die Jade Cargill.
Okay.
Im WWE-Kontext. Und funktioniert auch besser als Heel zum Beispiel.
Ja, gut, das stimmt. Ja. Ist aber auch schon länger dabei. Gucken wir mal, wie sich das dann noch entwickelt. Wir haben noch einen anderen Frauenstar. Das war natürlich eine Blake Monroe, beziehungsweise eine Mariah May, die bei AEW natürlich mit ihrer Geschichte mit Toni Storm hier die Damendivision absolut geprägt hat, riesige Erfolge gehabt hat, Women's Champion gewesen ist, Owen Hart Tournament gewonnen hat, geile Matches gegen Toni gehabt hat, muss man auch dazu sagen. Also wirklich eine prägende Fehde.
Ja, das Hollywood-Ending steht halt über allem. Ne? Sehr, sehr brutales Match am Ende mit diesem Picture-Perfect-Finish, das überstrahlt tatsächlich. Das war nochmal so ein richtiger, ein Ausrufezeichen lautes.
Ja. Hat auch eine Toni Storm, muss man auch dazu sagen, hier nochmal zu einem größeren Star gemacht. Ne? Also die haben sich beide hochgezogen, was das angeht. Und dann irgendwann gab es ja auch die Gerüchte und die Meldungen, so Mariah May, oh, AEW, das sieht nicht so aus, als ob das noch längere Zeit funktionieren würde. Und dann ist sie halt eben auch 2025 bei NXT erstmal debütiert, erst als Babyface und dann späteren Verlauf dann auch als Heel. Erstmal Fehde gegen Jordynne Grace gehabt, NXT Women's North American Champion dann im Oktober geworden. Etwas ungeplant, kurze Regentschaft, weil das ja mit dem Pinfall da nicht so richtig funktioniert hat. Fehde gegen Tatum Paxley und so weiter und so fort jetzt zuletzt. Und jetzt wurde sie dann eben zu SmackDown hochgedraftet. Man muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown, vor ihrem Debüt auf. Und ich habe immer gesagt, eine Mariah May passt, finde ich, eigentlich von ihrem Look und auch von ihrem Stil her ganz gut zu WWE und fast besser noch zu WWE als zu AEW. Muss aber sagen, ich finde, dass sie bis jetzt ihre Stärken bei NXT nicht ausspielen konnte und bin deshalb sehr, sehr neugierig, ob sie es jetzt im Main-Roster schaffen kann, weil bei NXT hat es für mich, da war sie halt da, aber sie war nicht prägend. Und das ist eigentlich das, was sie bei AEW gemacht hat. Sie hat die Division geprägt. Und bei NXT war sie halt eine von vielen. Die Frage ist, kann sie das jetzt im Main-Roster, Markus?
Sie wollte halt immer zu WWE, das war ihr Traum tatsächlich. Den hat sie sich immer erfüllen können, hat sie mehrmals betont. Das war eigentlich immer das, was sie sich gewünscht hat. Und deswegen hat sie dieses Sprungbrett AEW, und in dem Fall AEW als Sprungbrett für sie genutzt. Muss aber auch sagen, bei NXT hat mich das nicht überzeugt. Das war eigentlich eine Karikatur von ihrem Gimmick bei AEW. Es war sehr ähnlich, aber halt schon wirklich sehr, sehr stark überzeichnet. Im Ring war das okay, aber wie du schon sagst, nicht so prägend, auch weil man andere Gegnerinnen, aber hat auch weniger Zeit gehabt und überhaupt hat man sich da ganz anders eingesetzt. Und eine finale Bewertung traue ich mir gar nicht abzugeben, weil da muss man wirklich schauen, was im Hauptkader möglich ist und wie man sie da einsetzt. Aber ich fand das bei NXT auch, da haben mich bei NXT viele andere Frauen viel stärker überzeugt. Wie gesagt, ich fand auch dieses überdrehte Gimmick, ich fand das nicht unterhaltsam tatsächlich. Und da muss man jetzt abwarten. Für sie selber, was soll ich sagen, sie hat sich halt gewünscht, sie wollte immer zu WWE. Und das kann ja schon mal, ist jetzt mal keine Verliererin aus der Perspektive, sage ich mal. Jetzt hat sie die Chance, im Hauptkader was zu machen. Kann mir auch gut vorstellen, falls sie da sich verabschiedet hat und das in Ordnung war, dass sie irgendwann mal zu AEW zurückkehren könnte, aber das will sie ja vielleicht auch gar nicht. Aber da muss man jetzt wirklich, ich wiederhole mich, aber müssen wir einfach nur abwarten. Ich meine, da gibt's halt schon, die Tiffany Stratton finde ich ja sehr ähnlich. Jetzt nicht nur, weil sie auch blond ist, die hat auch so ein überzeichnetes Gimmick. Und da bin ich gespannt, ob sich die irgendwie auf die Füße treten. Wobei ich, glaube ich, die Blake Monroe besser finde als die Tiffany Stratton. Aber ob der Platz da ist für beide langfristig, muss man auch erst sehen. Das wird eine ganz spannende Geschichte. Aber ich gehe hundertprozentig mit dir d'accord, also bei NXT, wo sie ja wirklich mit Clips gestartet ist, wo man wirklich schon auch Zeit in sie investiert hat, wo man auch dachte, jetzt kommt die und dreht da alles quasi auf links, war das mittelmäßig.
Ja. Und wie gesagt, es ist eben, wenn man sie von AEW kannte, wie sie da präsentiert worden ist, welche Entwicklung sie da durchgemacht hat, ne, das war halt eine ganz andere Kiste einfach. Und wie gesagt, die wirkte da wie eine von vielen bei NXT, trotz der Clips und trotz der Präsentation. Und vor allem hat mir da auch so dieser Switch gefehlt, weißt du, also bei AEW hatten wir auch diesen Switch von dem Superfan, dann halt eben zu dieser Furie, die sie hinterher geworden ist, dann auch dieser Psycho-Aspekt, den wir dabei gehabt haben. Da hat so vieles ineinander gegriffen. Und ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht einfach aufhebt fürs Main-Roster. Ich hoffe, das kommt noch. Weil im Ring kann die ja auch was. Das muss man dazu sagen. Die ist eine gute Wrestlerin. Die kann gut und hart arbeiten. Und ich hoffe, das zeigt man dann auch noch in Zukunft. Aber wie gesagt, da würde ich mich auch mit dem finalen Urteil zurückhalten. Da kann man ein Urteil für NXT geben. Ne?
Fand ich enttäuschend tatsächlich dann bei NXT. Aufbauend auf dem, was sie bei W gezeigt hat, ja, würde ich das so bezeichnen.
bin ich auch komplett bei dir. Ich fand es auch enttäuschend. Ich habe auch viel mehr erwartet. Ich habe mir auch größere Fäden erwartet, gerade auch in dem Produkt. Die Geschichte mit Tatum Paxley hat so ihre Momente gehabt, aber hat eher eine Tatum overgebracht als eine Blake Monroe.
Ja, total. Also ja? Ich finde, Tatum hat sie, es klingt jetzt blöd, um zu sagen, mit dem Gimmick von ihr, aber die Tatum hat sie eigentlich überstrahlt.
Ja. Und dann gehen wir wieder zu den Männern rüber, weil da haben wir nämlich auch jemand, der jetzt quasi an diesem Wochenende sein Smackdown-Debüt gibt. Und das ist ein Ricky Saints. Auch der ist ja gegangen bei WWE. Auch der jemand natürlich, der mit Cody sehr, sehr, der ist gegangen bei AEW natürlich. Und der ist aber auch jemand, der mit Cody sehr, sehr gut kann. Auch da Backstage-Frust, ne, schlecht eingesetzt, kaum eingesetzt eine ganze Zeit lang und ist dann eben, hat dann die Promotion verlassen und ist dann am 11. Februar 2025 bei NXT debütiert. Und ja, war ich seitdem eigentlich auch ein wichtiger Eckpfeiler von NXT. Champion geworden, North American Champion ebenfalls. Und ist jetzt dann eben auch zu SmackDown hochgezogen worden. Und da kann man auch wieder nur so eine Teilbewertung logischerweise abgeben, weil wir wissen nicht, was jetzt bei SmackDown passiert. Ich sag bei beiden, ich hätte mir die gerne noch länger bei NXT angeschaut. Ich finde, dass es ein bisschen zu früh kommt an der Stelle. Aber wie siehst du dann den bisherigen Run von Ricky Saints, Ricky Starks bei WWE?
Ein bisschen wie Blake Monroe tatsächlich. Ja? Ich hatte mir auch mehr erwartet. Also Ricky Saints hat mehr oder weniger sein Gimmick von AW behalten. Hat aber irgendwie bei AW, also da auf diese Collision-Zeit, wo auch der CM Punk noch da war und so weiter, da hat er deutlich mehr für mich gestrahlt. Also ich finde, der wurde jetzt, wir werden noch mit den Ethan Page auch noch sprechen, nehmen's mal vorweg, die hatten ja auch sehr viele Interaktionen bei NXT, der wurde da, der Ethan Page war dort, hat mich da deutlich mehr überzeugt und hat den quasi ein bisschen in den Schatten gedrängt. Also ich hätte mir gedacht, dass der Ethan Page im WWE-Kontext, Entschuldige, der Ricky Saints im WWE-Kontext mehr zur Geltung noch kommt als bei AW, sein Charakter und so weiter. Fand das aber dann eher farbloser als bei AW. Also war ich bisher auch eher enttäuscht tatsächlich bei NXT.
Auch hier die Frage, wenn er jetzt im Main Roster ist, wie wird er da präsentiert? Wird er viel reden? Weil das kann er tatsächlich. Mhm. Ich bin mir da von der Präsentation nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Weil Ricky Saints ist jetzt nicht der allergrößte, nicht allermuskulöseste. Und wenn du eben da in die höheren Card-Regionen bei WWE schaust, selbst ein CM Punk ist noch ein Stückchen breiter und massiger als er, ne? Jetzt fangen wir gar nicht erst mit dem Roman Reigns an oder mit dem Oberfemi oder sonst irgendwas, ja, ne? Da bin ich halt gespannt drauf, wie er auch von den Zuschauern angenommen wird. Der hat Charisma, der ist im Ring, finde ich, gut, nicht herausragend, finde ich. Den NXT-Run, den habe ich nicht gespürt. So, ja. Es war nichts Besonderes für mich dabei. Heißt nicht, dass er ein Verlierer ist. Heißt aber, dass man da noch gucken muss, wie man ihn einsetzt. Und wir haben zuletzt auch gesehen, dass gerade diese überhasteten Call-Ups, und da packe ich auch einen Ricky Saints mit rein, Probleme haben, wie man denn ihre Persönlichkeit overbringt. Wir haben so viele Namen mittlerweile im Main-Roster, wo man das Gefühl hat, die sind halt da, aber da weiß man gar nicht genau, wer die sind. Und ich glaube, das wird auch eine Kunst sein, den Ricky Saints zu präsentieren.
Ich bringe jetzt mal einen Vergleich. Wir haben den Johnny Gargano, der hat vielleicht eine ähnliche Statur wie der Ricky Saints körperlich, ist ein besserer Wrestler und ist auch sehr charismatisch und mit dem macht man ja auch nur Quatsch oder gar nichts bei SmackDown. Und da sehe ich schon vielleicht, ja, Probleme wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber dann schon irgendwie eine gläserne Decke quasi, was den Ricky Saints betrifft. Weil eben der Johnny Gargano für mich, und den mag ich auch, der Triple H sehr gern, und wie gesagt, der hat ja auch, der ist hervorragend, und mit dem macht man ja auch nichts. Und ich und das ist eben so ähnlich, körperliche Verhältnisse und so weiter. Also deswegen weiß ich nicht so recht. Stand heute hat er bei AW deutlich besser funktioniert. Finde ich.
Ja, aber am Ende hast du halt diese Probleme gehabt, ne? Wo er auch wirklich für ihn das nicht wirklich glücklich ausgegangen ist, sagen wir es einfach mal so, ne? Ja, schauen wir mal. Also da ein großes Fragezeichen stand jetzt einfach noch nicht bewertbar. Da können wir im Jahr nochmal drüber sprechen, was man da mit ihm angestellt hat oder eben auch nicht. Wir haben noch, ich glaube, 5 Namen haben wir, glaube ich, noch. Ich mache jetzt mal mit Lexis King weiter, der ist noch bei NXT. Brian Pillman Jr. war bei AEW lange Zeit, auch im Tag-Team unterwegs. Juli 2023 die Promotion verlassen, dann rüber zu NXT. Bin ich ganz ehrlich, ist mir vor allem aufgefallen, wie gesagt, einen komischen Bart. Jetzt zuletzt eine etwas prominentere Rolle als Anführer der Birthright-Faction, die wir hier eben haben mit den Second-Generation-Talent, die man da so hat. Ich habe so viele Fragezeichen bei Brian Pillman Jr., bei Lexis King, wenn ich ehrlich bin.
Nach 3 Jahren bei NXT bist du noch immer nicht bei den Call-Ups dabei und einige, die deutlich nach dir gekommen sind, werden jetzt abgecallt. Ist dann auch mal die Frage, wie lange wird das noch gut gehen? Oder wann wird, kommen ja bei NXT lauter neue Leute nach? Also ist jetzt ja auch schon jenseits der 30. Ich meine, das ist ja jetzt auch noch kein Alter, gar keine Frage, aber ich meine, in diesem NXT-Kontext, ich weiß, da muss doch bald was passieren, oder?
Ja, ja. Also auch da, ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Persönlichkeit gefunden hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich im Ring krass weiterentwickelt. Er wirkt jetzt auch nicht so, als ob man sagen könnte, komm, du bist jetzt schon 3 Jahre bei NXT, dich pushen wir jetzt in den Main Event oder
ja,
so.
Ja, gar nicht, ja.
Und deswegen, also was soll er dann bei SmackDown oder Raw? Weil da sehe ich ihn halt auch nicht. Deswegen, ich weiß halt ehrlich nicht, was man mit ihm anfangen soll, wenn ich ehrlich bin.
Aber bei AEW hat man auch nicht die großen Ideen für ihn gehabt. Nee. Muss man auch, vielleicht ist da einfach auch nicht mehr. Ich meine, das ist, klingt jetzt vielleicht böse, aber vielleicht ist halt auch nicht, ich meine, ist vielleicht auch schwierig, wenn du halt einen Vater hast, der über allem steht, der eine Legende war und der natürlich Wrestling-Geschichte geschrieben hat, sage ich mal. Deswegen, also Gewinner ist schwer zu sagen, weil wie gesagt, beim Tony Khan hat er auch eine große Rolle gespielt, der dann auch immer weniger eingesetzt am Ende. Also wäre es vielleicht auch, der hat vielleicht auch den Vertrag auslaufen lassen irgendwann. Jetzt hat er bei NXT zumindest ein fixes Plätzchen gefunden, aber ja, da ist halt auch jetzt schon, wie gesagt, auf absehbare, also entweder kommt da irgendwann mal ein großer Push und irgendwann mal ein Call-Up oder er wird auch jetzt irgendwann mal entlassen werden, befürchte ich.
Mal gucken, also auch da mal sehen, was man mit der Birthright Faction da irgendwie macht, aber ehrlich gesagt, die kickt mich halt auch nicht, aber da ist auch keiner dabei, wo ich jetzt sage, der wird jetzt ein ganz großer Star werden. Man muss halt gucken, womit man arbeiten kann, wenn ich ehrlich bin. Aber für den Augenblick sehe ich ihn da auch eher so als, wenn man jetzt dieses Prädikat draufklebt, würde ich halt sagen, auch eher Richtung Flop tatsächlich. Also das klingt so böse, aber sehe ich halt momentan nicht. Und dann haben wir noch hier ein Bruderpaar mit Penta und Rey Fénix, die wir hier bekommen haben. Ne? Penta, der ein bisschen früher debütiert ist, nämlich bei Raw on Netflix, damals Anfang Januar 2025. Die beiden natürlich als Lucha Bros bei AEW als ganz großer Eckpfeiler eigentlich auch wieder da, der AEW Tag Team Division, die großen Matches gegen Young Bucks zum Beispiel, die sie da bestritten haben. Ja, Penta, jemand, der mit seinem Charakter sehr stark overgekommen ist, mit dem Auftritt, ne, Feuer und Maske und Zunge und all das, was dazugehört, Intercontinental Champion geworden ist, auch bei WrestleMania jetzt großes Leitermatch bestritten hat. Und dann haben wir Rey Fénix, der kam ein bisschen später dazu, ist bei SmackDown debütiert. Spektakulär im Ring, da durfte dann bei WrestleMania 41 als Ersatz für Rey Mysterio hier einspringen. Diese kurze Zeit mit Andrade als Team. Ja, und danach war er da. So, wenn du mich jetzt fragst, was hat ein Rey Fénix die letzte Zeit gemacht? Der war halt hin und wieder mal da, hat schön spektakulär gecatcht. Aber ich weiß auch nicht genau, was der mir jetzt erzählen soll. Und ich habe sogar letztens versehentlich, habe ich ihn mit Dragon Lee verwechselt.
Ja, das ist ihm auch schon passiert. Ja, die muss man auf jeden Fall zweiteilen. Also, die waren ja auch bei AEW nichts, muss man sagen. Also, vornehmlich im Tag-Team-Bereich. Aber man muss schon sagen, ich würde den Penta auf jeden Fall, für ihn selber, glaube ich, auch ein großer Gewinn. Der ist jetzt ein Single-Star.
Ja.
Aber WWE weiß halt wirklich so, wie man so Einzüge und so wunderbar in Szene setzen kann. Du hast ja gerade wunderbar beschrieben. Das ist halt auch eine der Stärken. Das passt auch, der hat so einen starken Look. Und ich glaube, dass sich für ihn erstmal das auch groß bezahlt gemacht hat. Also wird es auch deutlich Merchandise mehr verkaufen. Er ist eben, wie gesagt, ein Single-Star. Er muss auch nicht im Main-Event, aber er ist schon Upper Mid-Card, finde ich, und eigentlich ein ganz wichtiger Mann in der Position auch geworden. Für WWE hat sich's bezahlt gemacht. Wenn man hat einen neuen Lucha-Star. Braucht man ja auch immer. Vor allem jetzt, wo man ja auch AAA hat, dann passt es auch ganz gut, die Synergien zu nutzen, dann mal da und mal da anzutreten. Also da braucht man, glaube ich, gar nicht groß diskutieren, dass das auf jeden Fall ein Top ist.
Ja.
Bei seinem Bruder, ja, es ist halt die Frage, tendiere ich tatsächlich eher zum Flop. Weil, ob das nicht, wenn der, ich meine, bei AEW geblieben wäre, ob da nicht mehr möglich gewesen wäre, auch wenn der Penta nicht mehr, aber im Singles-Bereich gerade. Also da, das hat sich für ihn aus meiner Sicht bei WWE jetzt nicht wirklich bezahlt gemacht vorerst.
Ja, geht mir ganz genauso. Also Penta, das haben wir aber auch schon früher gesagt, ne? Der hat halt eben den Look und der hat dieses Gimmick, aus dem du auch noch viel, viel mehr machen kannst. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also wir haben ja da auch Penta Oscuro zum Beispiel bei AEW auch gesehen, wo man auch aus AEW auch nichts draus gemacht hat. Aber du könntest es theoretisch machen. Ne? Du kannst dieses Gimmick aufpusten. Und bei Rey Fénix hast du halt einen sehr, sehr guten Luchador. Aber der ist halt leider sehr frei von Persönlichkeit und Gimmick.
Er ist halt ein Luchador, ja.
Und der Luchador kommt dann rein mit seinem Umhang.
Ja. Das Pech von Rey Fénix ist, dass WWE das Starpotenzial von seinem Bruder erkannt hat und sie deswegen nicht im Tag Team präsentiert. Könnte man jetzt auch etwas zynisch sagen, aber ist, glaube ich, auch so.
Finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Punkt, ja. Weil es ist nämlich auch die Frage, womit kann man mehr Geld verdienen? Also tatsächlich, wer hätte denn davon was? Ich glaube nicht, dass man mit Ray Phoenix so viel Geld verdienen kann wie mit Penta. Und deswegen geht man jetzt hier eben diesen Weg. Mhm. Wie gesagt, ich finde, Ray Phoenix ist ein geiler Wrestler. Ne? Unzählige Matches von dem gesehen. Aber er ist halt einfach bland, wie man so schön sagt. Ne? Also er ist einfach, was Character Work angeht, auch am Mikrofon, da fehlt halt einfach was. Und ein Penta bringt da halt sehr viel mehr mit, auch wenn der vielleicht auf dem Papier der etwas limitiertere Wrestler ist, trotz seines Mexican Destroyers und hier und da. Aber der bringt halt einen extrem hohen Wiedererkennungswert mit. Und deswegen ist für mich Penta ein absoluter Gewinner,
ja.
Weil, wie du gesagt hast, der kann halt wirklich ein großer Household Name werden. Und der ist wirklich jemand, auch wenn der nicht so aussieht wie der Rey Mysterio, aber der kann für mich in diese Größenordnung vorstoßen, die eine Rey Mysterio eins gehabt hat. Und ein Rey Phoenix, der kann halt da drunter so ein bisschen vor sich hincatchen. Das klingt immer so zynisch, wenn man das sagt, aber sehe ich halt nicht. Außer man findet da noch irgendwie einen geilen Twist für die Figur Rey Phoenix, dass der halt auch für das Mainstream-Publikum noch ein bisschen mehr interessanter wird.
Ja. Vielleicht, also man wird, das Tag Team wird man auch nochmal bringen, vielleicht zumindest für eine Geschichte oder so. Vielleicht kann er daran davon profitieren.
Genau das. Aber mal sehen, wann man das macht. Ich meine, ich glaube, in Mexiko wird man das machen, aber ich glaube halt, das Problem ist, ja, du kannst es halt im WWE-TV erzählen, aber das Ding ist halt eben, dass wahrscheinlich 60-70% der Leute, die das dann sehen, die wissen gar nicht, dass sie früher mal ein Tag-Team gewesen sind oder so. Das musst du ihnen erstmal von vorne weg erklären und dann einen Grund dahinter bringen, warum die jetzt auf einmal wieder zusammenarbeiten.
Ja, das sowieso. Die Brudergeschichte muss man dann von Anfang an erklären. Das ist also gar keine Frage.
So, zwei Leute haben wir noch hier auf unserer Liste, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe. Alles ist rot abgehakt. Wir machen erstmal mit dem Ethan Page weiter. Ne? All Ego, auch jemand, der lange Zeit bei AEW gewesen ist, 2024, Anfang des Jahres, gegangen ist, auch davor nicht wirklich in die großen Fäden reingesteckt worden ist. Ich kann mich an Matches mit einer Matchserie mit Darby Allin erinnern, zum Beispiel. Ist dann im weiteren Verlauf zu WWE gewechselt, zu NXT und ist da auch sehr schnell Champion geworden, muss man sagen. Juli 2024, Titelverlust danach, aber dann immer im Titelgeschehen eigentlich mit dabei. Große Fäden bestritten, auch hier im Mixtag unterwegs gewesen. Jemand, der auch körperlich an sich gearbeitet hat. Aber ich finde vor allem, was einen Ethan Page auszeichnet, ist, dass er einer der wenigen Leute ist, die wir hier haben, die... Der passt auch gut zu WWE, weil er halt auch schauspielern kann und weil er reden kann. Der ist für mich ein richtiger Oldschool-Heel in vielen Bereichen mit einem modernen Wrestling-Anstrich. Und den hast du gerne und du hast ihm aber Spaß, dabei zuzugucken, wie er ein Arschloch ist.
Ein ähnlicher Karriereverlauf wie beim Ricky Saints und bei mir aber, da traue ich mich aber jetzt auch schon eine Bewertung tatsächlich abzugeben. Beim Ricky Saints waren wir noch vorsichtig. Muss aber sagen, Ethan Page hat für mich bei AEW nicht so gut, deutlich nicht so gut funktioniert wie jetzt. Der war bei TNA war er übrigens gut im Tag Team oder auch nur im Tag Team.
Stimmt, aber, Josh Alexander, ja.
Genau. Ja. Aber der hat ja bei NXT, der hat sich richtig gefunden. Also ich war auch nie so begeistert von ihm wie jetzt tatsächlich. Also der hat meines Erachtens nach genau das Gegenteil von Ricky Saints gemacht, nämlich er hat hier die Plattform also nutzen können durch sein Charisma und hat den sehr schnell, finde ich, auch überflügelt, obwohl ähnliche Statur, ähnlicher Karriereverlauf. Und da, ob der ist jetzt bei Raw gestartet, da bin ich gespannt, was möglich ist im IC-Bereich. Aber da traue ich mir jetzt schon zu sagen, es ist ein absoluter Gewinn für ihn selber, dieser Wechsel zu WWE und für WWE sowieso. Also bei AEW wurde der deutlich unter Wert verkauft, wie sich jetzt herausstellt.
Ja, also du hast gerade gesagt, deutliche Statur, der ist halt schon noch ein bisschen größer und ein bisschen massiger auch, ne? Das muss man ja, dazu sagen. Aber der hat auch massiv an sich gearbeitet. Wenn man sich so alte Aufnahmen von dem anschaut, dann war der noch so ein bisschen speckiger und das meine ich mit allem Respekt als selbst speckiger Mensch. Und der hat auch hart an sich gearbeitet und an allem. Ich bin ja seit Jahr und Tag jemand, ich habe auch bei AEW schon gesagt, Mensch, macht was mit dem, der kann was. Der kann vor allem, der kann Character Work und der kann eben auch im Ring abliefern, wenn man den lässt. Aber man hat nichts aus dem gemacht. Wir hatten auch die Geschichte hier mit einem Javon Evans zum Beispiel, mit dem gestohlenen Lächeln, wo er ihm den Kiefer gebrochen hat und sowas, mit dem Stuhl bei NXT. Das kann der ganz hervorragend. Kai vergleicht den immer so ein bisschen mit The Miz. Ich finde, dass der tatsächlich halt im Ring viel, viel besser ist als The Miz.
Man muss auch sagen, wenn er eine Karriere wie The Miz hinlegt, kann er hochzufrieden sein. Sind wir uns ganz ehrlich? Also
ja, habe ich auch gesagt. Ne? Also da beschwert sich niemand drüber.
Nein.
Aber weil Ethan Page auch, der ist ein Stückchen größer als der Ricky Saints, der ist ein Stückchen massiger. Für den könnte ich mir tatsächlich, das ist ein bisschen Ausblick, vorstellen, dass der nicht nur in dieser Midcard kleben bleibt, sondern dass der auch im Main Event funktionieren kann. Weil ich mir den auch in der Fehde mit einem Roman Reigns vorstellen kann. Den kann ich mir auch in der Fehde mit einem Cody vorstellen irgendwo, weil die auch körperlich da zu Werke gehen können und auch von den Promo-Skills ganz gut funktionieren. Und bin ich gespannt. Also ich erachte den auch als großen Gewinn für WWE, weil ich auch in dem noch mehr Perspektive sehe tatsächlich im Vergleich zu einem.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was man mit ihm macht. Und es wird auch interessant zu beobachten sein, den Ricky Saints und den Ethan Page jetzt beide im Hauptkader mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Debüt zu beobachten, weil wir sind ja auch sehr gleichzeitig mehr oder weniger bei NXT gelandet und so. Es ist ganz interessant, das zu verfolgen tatsächlich. Weil viele AW-Zuschauer, da nehme ich mich gar nicht aus, hätten wahrscheinlich gedacht, Ricky Saints hat mehr Star-Potenzial am Ende als der Ethan Page. Und es hat sich jetzt anders herausgestellt, deswegen eine ganz spannende Geschichte.
Ja. Ihr habt ja auch alle keine Ahnung. Ethan Page ist my boy, weißt du? Nee, ich finde den super.
Ja, und du hast ja auch den Danhausen schon vor mir geliebt.
Das ist mein komischer Humor. Ich finde also auch, das finde ich auch so interessant an Ethan Page. Ethan Page, der nimmt sich ja selber nicht ernst, auch in der Rolle. Und das finde ich was ganz, ganz Positives, gerade in der Rolle als Heel, ne? Dass du auch du darfst auch mal der feige Heel sein, du darfst auch mal die Grimassen schneiden, du darfst auch mal Angst haben oder was auch immer. Und das kann der halt hervorragend. Ich finde den sehr, sehr flexibel in der Art und Weise, wie du ihn einsetzen kannst.
Es gibt viel zu viele coole Heels. Also das stimme ich hundertprozentig zu, dass man so einen richtigen traditionellen Heel, wie es eben auch The Miz teilweise ist, also nehme ich den auch wieder ins Boot, positiv natürlich, da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir zu. So ein Heel, der auch mal ein Ass zeigt, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja,
ich meine, Ricky Saints konnte das auch, wir haben das gesehen jetzt mit Shiloh Hill, wo er da festgebunden worden ist und die Rampe hochgezogen worden ist und da geschrien hat und so. Kann das auch, aber ich sehe halt ein bisschen mehr in dem Ethan Page, so im Gesamtpaket. Bin da mal gespannt, wo da der Weg hinführt. Ich weiß gar nicht mehr genau wieso. Ich bin dem irgendwann per Zufall auf Twitter gefolgt, glaube ich. Und das war noch bevor er zu AEW gekommen ist. Und da hat er so ein bisschen, der ist ja auch so ein Gaming-Nerd und dadurch bin ich dann irgendwie auf den aufmerksam geworden. Ist halt einfach in meiner Bubble aufgetaucht. Und da bin ich ihm halt gefolgt und hast halt gesehen, wie der sich auch dann verändert hat und seine Pläne und Perspektive. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Typ und eben auch ein großes Talent, auch wenn er schon 36 ist. Und einen haben wir noch. Das ist ein Royce Keys alias Powerhouse Hobbs. Auch der lange Zeit bei AEW dabei, von 6 Jahren, glaube ich, war 2020, glaube ich, ist er da debütiert. Natürlich aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, jemand, der wirklich herausgestochen ist am Anfang mit Team Taz, da auch mit Ricky Saints unterwegs, TNT-Champion, Trios-Champion, mehrfach Babyface und hier hin und her gewechselt, nie ganz nach oben durchgedrungen, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, dann auch Ende 2025, Anfang 26 die Gerüchte, dass er AEW verlassen würde und dann das Debüt beim Royal Rumble und danach ist mal nix.
Also ich habe mir bei AEW immer gewünscht, dass man mehr mit ihm macht. Ich war da immer ein großer Fan von ihm. Der hat einen tollen Look, ich finde den super charismatisch und authentisch und das ist so ein richtiger Catcher, ne? So früher so ein Rollmark. Ja, also ich mag auch ich mag gerne mal so Big Guys wie so Muskelprotze und der hat aber auch im Ring was drauf. Ich habe mir oft gewünscht und habe das oft kritisiert in anderen Podcasts, wenn der mal aufgetaucht ist, dann wieder verschwunden ist wochenlang. Ich dachte, der hat doch Potenzial, da ist doch einer. Der sticht da auch heraus im AEW-Kader. Man hat immer so ein bisschen was mit ihm gemacht, am Ende vielleicht ein bisschen mehr, also zumindest Trios-Champion war, aber man ist nie all-in gegangen.
Ja.
Und bei WWE, ich möchte es noch nicht bewerten, weil er hat halt jetzt den Rumble gehabt, der hat die Andre the Giant Memorial Trophy gewonnen bei der Battle Royale. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Aber für ihn selber fand ich den Schritt aber richtig. Nach 6 Jahren AEW, wo er immer mehr oder weniger seine Position hatte, war dieser Tapetenwechsel, glaube ich, genau das Richtige. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann mal, wenn es bei WWE nicht klappen sollte, der Weg wird ihm nicht versperrt sein. Also ich hätte das genauso gemacht an seiner Stelle. Deswegen ist das schon mal ein Gewinn, finde ich, dass er einfach mal ein anderes Umfeld hat, bei WWE mal gucken kann und vielleicht wird er was draus. Also aus der Perspektive war es auf jeden Fall der richtige Schritt und deswegen kann er schon mal kein Verlierer sein, finde ich.
Der hat halt auch, also bis jetzt noch keine Chance gehabt, sich wirklich zu beweisen bei WWE, muss man auch sagen. Der hat eine Hand, also Rumble, dann ganz viele Dark Matches, ich gucke gerade die Liste hier durch, dann sein Debütmatch gegen Berto, der arme Kerl, der nur diesen komischen Namen hat, und dann eben die Battle Royale quasi, die er gewonnen hat. Ja, und jetzt mal gucken, was bei SmackDown passiert. Ne? Aber es ist noch nicht mal eine Handvoll Matches, die er bei WWE gehabt hat. Wohin da die Reise geht, weiß ich nicht. Aber der Karriereschritt war notwendig, weil der Typ ist auch schon 41. da musst du halt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Wann willst du dann noch den Sprung wagen? Und bei AEW steckt da fest. Und man hat sich da bei AEW auch ganz eindeutig für andere Leute entschieden und wollte ihn dann nicht oben mit reinwerfen. Deswegen war das richtig. Ob er jetzt da noch der Main-Event-Player bei WWE wird, weiß ich nicht. Tue ich mich mit schwer. Weil mir da auch so ein bisschen noch so die Grundlage fehlt, wie gut der am Mikrofon funktioniert und wie gut der Geschichten erzählen kann. Der sieht halt geil aus. Und ich habe auch immer gesagt, aus dem kann man mehr machen. Die Frage ist eben, findet jetzt WWE bei diesem SmackDown-Run den Schlüssel für ihn, um ihn zu präsentieren? Man hat es jetzt ja probiert mit diesem Background, wo man ihn da präsentiert hat. Ne? Ich bin hier in ärmlichen Verhältnissen groß geworden und solche und Kriminalität und all das. Kann man machen. Und jetzt mal sehen, wo es da von da aus weitergeht.
Ich könnte mir, also so ein Run mit dem Cody kann ich mir da durchaus vorstellen. Also muss den Titel nicht gewinnen, aber wenn man einmal Heel turnt, ich finde, das wäre ein guter Gegner, ein frischer Gegner für den Cody zum Beispiel. Und ich drücke ihm alle Daumen, weil wie gesagt, ich habe da immer sehr viel Potenzial gesehen und ich wünsche mir das auch, dass er da nochmal richtig den Durchbruch schafft bei WWE.
Ja, bin gespannt. Und das waren dann auch alle Namen. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen, die wir dann hier haben. Also es ist eine bunte Mischung und vor allem natürlich auch, Markus, muss man sagen, dadurch, dass viele Namen von AEW erst vor kurzem mehr oder weniger zu WWE gewechselt sind, haben wir jetzt auch gemerkt, einige Namen sind auch schwer zu beurteilen und hängen stark davon ab, wie eben auch die kreative Führung hier von WWE weitergehen wird, oder?
Ja, und also einen richtigen Flop bis auf den Aleister Black haben wir jetzt gar nicht herausgearbeitet. Also bei vielen gibt es eine Tendenz, wo man noch nicht das abschließend bewerten kann, eben weil jetzt erst der Call-Up kam. Aber grundsätzlich hat sich das dann für die meisten dann doch eher bezahlt gemacht, dann den Schritt zu WWE zu machen.
Ja, also wir hatten Rey Fénix, ich glaube, da haben sich viele mehr von versprochen. Ja, das ist für mich tatsächlich, so für mich persönlich, so der Name, wo ich dachte, boah, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass man den ein bisschen stärker pushen würde oder den irgendwie stärker präsentieren würde. Ne? Aber wir hatten natürlich auch einige gehabt, die jetzt hin und her gewechselt sind. Andrade zum Beispiel hat der Wechsel nicht gut getan. Auch die Querelen dann im Nachgang. Aber jetzt ist er bei Dynamite dafür und bei AEW insgesamt natürlich eine große Nummer plötzlich. Ne? Und es ist wirklich im Main Event angekommen. Also von daher hat ihm das vielleicht auch geholfen.
Ja, vielleicht hätte es das nie gegeben, wenn er nicht nochmal hin und her gewechselt wäre. Das ist immer so eine Was-wäre-wenn-Frage.
Also ich glaube, Alexis King dürfen wir nicht vergessen. Also Alexis King.
Oh ja, stimmt, vollkommen richtig. Wobei, ja, da war auch wieder der Punkt, bei AEW war ja auch nicht mehr möglich, aber tatsächlich. Das sollte man dann.
Ja, nicht immer. Also man sieht aber eben auch, für manche war dann eben auch der Wechsel von AEW zu WWE hat dann doch schon auch einen Schritt nach oben. Und natürlich hat sich WWE mit den großen Namen, mit CM Punk und Cody Rhodes, auch einfach zwei absolut Main-Event-Talents hier oben mit reingeholt. Und mit Danhausen eine Money-Machine.
Ja, der Danhausen steht für mich über allen anderen, weil der einfach aus wenig kann man jetzt ja auch nicht sagen, aber aus wenigen Erwartungen, aus einer geringen Erwartungshaltung ist der absolut durch die Decke gegangen. Das ist für mich eigentlich der allergrößte Gewinner auf der Liste tatsächlich.
Ja.
Stand heute.
Absolut, also die größte Überraschungsgewinner auf jeden Fall, muss man ganz klar so sagen. Also damit hätte niemand gerechnet, dass das so
kommt. Dass er mich überzeugt, hätte auch
niemand. Wir wissen ja alle, dass Markus Holzer Meta ist das, ne? So, wenn man da ganz oben anschlägt, du, dann hast du es geschafft.
Ja, sehr gut. Das heißt, gute Nachrichten für Powerhouse Royce Keys, da wird noch was draus offensichtlich.
Ja. Ganz genau. Und wer nächste Woche dann bei Backlash gewinnt, das werden wir dann auch rausfinden. Da gibt's nächste Woche hier bei uns dann die Preview- und Review-Berichterstattung. Ja, auch ein bisschen Holter die Polter nach WrestleMania, oder?
Ja, ganz schnell ist das jetzt quasi aus dem Ärmel geschüttelt worden. Da hat nicht mal mehr gescheit einen Monat Zeit zur Vorbereitung. Das ist schon sehr rasch gegangen.
Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht kriegen wir wenigstens einen unterhaltsamen Event. Ich bin gespannt drauf. Markus, ich bedanke mich wie immer bei dir erstmal für deine Zeit und Expertise, dass du dir hier dich mal wieder zu uns gesellt hast in den Podcast. Immer schön, dich dabei zu haben.
Danke, ich bedanke mich für das spannende Thema und für die Einladung. Und Einladung ist ja auch nicht mehr.
Nee, nicht richtig.
Das gehört ja auch schon zum Inventar.
Genau, ich kann sagen, wir sind auch schon so lange dabei, also von daher gehörst du da auch auf jeden Fall mit dazu und wir sind immer froh, wenn wir dich hier da mit an Bord haben. Und ich mache dann hier den Deckel drauf. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, in dem, was wir hier machen, dass wir weiterhin so wunderbaren Content liefern können, gerne bei Patreon, bei Steady, YouTube-Kanal mit den Schaffen vorbeischauen, gerne auch mal liken, teilen, whatever, einfach, dass wir da unterstützt werden, auch nicht vergessen, gerne mal bei Spotify, wenn ihr das noch nicht getan habt, einfach mal die 5 Sterne da lassen. Leider 8 Bananen gibt's da nicht, es gibt nur 5 Sterne. Macht das gerne, weil auch das hilft uns tatsächlich, dass wir da in dem Rating ein bisschen besser angezeigt werden. Nächste Woche geht's weiter mit Backlash, Preview, Review. Mehr gibt's für Supporter auf den entsprechenden Kanälen. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.